ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir in diesen Podcast ganz einfach die interessantesten Gäste ein, um über die interessantesten Themen zu sprechen, sowie Sex. Und Dr. Sheila Deleuze ist Expertin.
Talk mit Thees.
Vorspiel fängt dann an, wenn der letzte Sex aufgehört hat. Eigentlich muss der ganze Tag muss in irgendeiner Form Vorspiel sein, wenn man Hoffnung haben möchte, dass man irgendwie Lust auf Sex bekommt. Man muss aber Frauen klar machen, nur weil ein Mann eine Erektion hat, bist du nicht in der Pflicht. Ein Mann hat keine Schmerzen, wenn er eine Erektion hat. Es tut ihm nicht weh.
Nach einer Stunde vielleicht.
Du musst ihn nicht erlösen davon. Ich sage immer, das ist wie so ein kleiner Hund, der sich freut, einen zu sehen. Und wenn man den Hund nicht beachtet, der geht zurück in sein Körbchen, dann legt sich wieder hin und gut ist. Ich finde es hochinteressant, wenn man überlegt, dass die Klitoris wirklich das einzige Organ ist am Menschen, was wirklich nur für die sexuelle Erregung da ist. Die ist wirklich, hat wirklich nur diese Funktion, Punkt aus. Ja, wir Menschen haben ja nicht nur während des Eisprungs Interesse an Sex und ansonsten würden wir es handhaben wie eine Katze oder ein Hund, der bestiegen werden soll. Das kriegt der männliche Teil dann eingebatscht.
Sheila Deleuze ist wohl Deutschlands bekannteste Gynäkologin und eine Expertin für alle Themen rund um die weibliche Gesundheit. Und spätestens, wenn es um Sex geht, wie in ihrem neuen Buch Light My Fire, für den Sex deines Lebens, dann wird es auch für Männer interessant. Zu den Bestsellern davor gehören dann Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper, Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre oder auch Girl on Fire, alles über die fabelhafte Pubertät. Hunderttausende Teenager kennen sie auch von TikTok als Dr. Sex. Sheila sagt, Sexualität von Frauen über 40 wird falsch eingeschätzt, von der Gesellschaft, aber auch von der Medizin. Sie sagt, es ist von der Natur gewollt, dass Frauen jenseits der Menopause sexuell aktiv bleiben. Sie haut gerne mal ganz wunderbare Aussagen raus, wie die meisten, die sagen, sie haben guten Sex, sind über 50. Was ist für sie guter Sex? Klären wir. Wir sprechen darüber, wie Lust funktioniert und wie schafft man es auch nach vielen Jahren noch Lust aufeinander zu haben. Ihr erfahrt, warum Testosteron nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen ganz wichtig ist. Und übrigens, es gibt keinen Vaginalorgasmus. Schon berufsbedingt kennt Sheila keine Tabus und deshalb ist es ein großer Spaß gewesen, mit ihr über alles zu sprechen. Auch über uns Deutsche, sie ist ja Amerikanerin und hat einen guten Blick auf die Deutschen und wie sie mit Sexualität umgehen.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag, hallo, schön, dass du mich bei dir hast, ich freue mich sehr.
So, als Amerikanerin, als gute Amerikanerin ursprünglich mal, hast du auch die deutsche Staatsbürgerschaft?
Habe ich, ja.
Hast du auch, aber auch noch die amerikanische?
Ja.
Okay, gut. Hast du dein Kaugummi jetzt erstmal rausgenommen?
Ja, genau, richtig, ja.
Aber das ist geblieben. Hast du festgestellt, dass Amerikaner mehr Kaugummi kauen als Deutsche?
Nicht wirklich. Das ist, glaube ich, ein Vorurteil. Genauso wie nicht alle Amerikaner Cowboyhüte tragen und Cowboystiefel. Also
nein.
Das ist eigentlich tatsächlich fast nur Texas.
Das ist auch wieder wahr. Sheila, ja, Deutschlands bekannteste Gynäkologin. Das hast du dir selber zuzuschreiben mittlerweile. Autorin, Expertin für alle Themen rund um weibliche Gesundheit. Und jetzt spätestens, wenn es um Sex geht, bist du auch für die Männer ganz besonders interessant durch dieses neue Buch, was du geschrieben hast, Light My Fire. Ansonsten kennen deine LeserInnen dich für Unverschämt, alles Fabelhafte über den weiblichen Körper. Woman on Fire gab es dann noch, die fabelhaften Wechseljahre.
Genau.
Da hast du
genau.
Ja versucht, den Frauen einzureden, dass die Wechseljahre wirklich fabelhaft
das
sind.
Das war nicht einreden, nein, das kam aus dem Herzen. Das ist bei den Wechseljahren der Spann. Ich weiß, das ist nicht oder nur ein Randthema heute, aber es ist tatsächlich, wenn man die Beschwerden in den Griff bekommt, kommen viele Frauen in ihre Kraft hinein und entdecken irgendwie so eine neue, alte Version von sich selber, was sie vermisst haben sehr lange. Und das ist sehr cool.
Ich weiß ja, welchen Song du beim ESC jetzt vor kurzem am besten fandest.
Welche dann?
Ich weiß Fire, Fire.
Ja.
Den deutschen Beitrag.
Ich habe es nicht geschaut dieses Jahr. Ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich es geschaut und dieses Jahr bin ich einfach nicht dazu gekommen. Also insofern.
Ja, ich dachte nach Girl on Fire.
Aber die haben null Punkte gemacht, ne?
Ja, 12.
Oh doch, 12 Punkte, aber waren irgendwie letzter Platz.
Drittletzter.
Oder so. Wie traurig das ist, finde ich. Ne? Da bereitest du so ein Lied vor und machst und tust und dann sowas.
Es ist ein großes Spiel. Es ist ein Zirkus. Jetzt was
so
soll's?
Ist es. Ist ein Zirkus. Richtig.
Ja, und es gab wirklich viel Feuer auf der Bühne auch.
Oh, ja.
Fast schon brennende Geigen. Es war wirklich sehr viel Feuer. Insofern, es war dein ESC. Nach Girl on Fire und Woman on Fire. Und natürlich mit dem neuen Buch jetzt, mit dem Untertitel Für den Sex deines Lebens, Light My Fire. Ach, der Beitrag übrigens, der dich auch vielleicht noch interessiert hätte, das wäre Malta.
Ah,
das ist ja für dich, hast du mir gerade erzählt,
ja.
Auch so ein zweiter Wohnort.
Ja,
was ist deine Connection zu Malta?
Mein Sohn geht da zur Schule. Ich lebe, also meine beiden Kinder haben dort meine Tochter hat ihre Schule dort fertig gemacht und mein Sohn ist in Begriff, die Schule dort fertig zu machen. Wir leben da seit 2021 und ich habe zwar immer noch meine Verbindung hier nach Deutschland behalten, aber ist aus diversen Gründen war das besser. War damals während der Covid-Zeit, wo in der Schule hier alles zusammengebrochen ist. Und weil mein Mann dort lebt, haben wir da eigentlich dann kurzerhand haben wir gesagt, okay, wir gehen einfach dahin für den Rest der Schulzeit und es war die beste Entscheidung überhaupt.
Denn Malte hatte einen sehr skurrilen, kuriosen Typen an den Start geschickt, der so eine Art lederner Cowboy war.
Oh nein.
Ja, aber so, nein, der kam gut an.
Okay.
Ja, der hat auch gut Punkte bekommen. Er war nur so eine Erscheinung wie aus einer anderen Zeit, mit relativ langen Haaren. Es erinnerte mich fast ein bisschen wie 70er Jahre, so ein Schnäuzer. Und der Kommentar vom Kommentator war nur über Brokeback Malta.
Brokeback Malta.
Und das fand ich auch nämlich.
Ich liebe die Malteser, aber das ist aber wirklich so, die sind zum Teil sehr konservativ, aber wenn man so reinkommen würde, so angezogen würde, die sagen, da ist so, ja, da wird jeder akzeptiert werden und jeder ist da lieb. Das ist sehr schön. Ja.
Cooler Typ, aber wie aus einer anderen Zeit und super. Hat aber wirklich ganz gut Punkte bekommen. Also ich glaube auch von den Fachjurys.
Ich werde mir mal anhören, natürlich.
Ich habe nur den Namen vergessen. Möglicherweise hättest du ihn gekannt. Oder bei euch in Malta wäre es kein Wunder, wenn du sagst, ach der, ja, das ist mein Nachbar.
Naja, klar, das sind ja so wenige Einwohner eigentlich, ne? Und jeder kennt jeden über fünf Ecken. Also ja, das könnte schon sein.
Guckst du maltesisches Fernsehen?
Gar nicht.
Ach so, okay.
Überhaupt nicht. Nee, nee. Weil es ist dann auch auf Maltesisch, maltesische Sprache und das verstehe ich nicht. Deswegen, also komm mal. Also ich bin so und so nicht so der aktive Fernsehschauer, wo man einfach wirklich zur Uhrzeit X da auf der Couch sein muss, um irgendetwas zu gucken. Das schaffe ich oft nicht.
Jetzt gucke ich gerade, wie der heißt, weil es interessiert mich. Am Ende sagst du, der hieß einfach nur Aiden.
Okay.
A-I-D-A-N.
Okay.
Und der Song hieß Bella.
Aiden und Bella, okay.
Ja, so ein bisschen italienisch noch.
Okay.
So. Sheila, du bist in New Jersey geboren. Mhm. Du kommst ursprünglich mal aus Amerika, bist dann mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Kannst du auch heute noch immer so ganz gut ein bisschen von außen auf uns Deutsche schauen? Also auf uns Leute, du gehörst ja mittlerweile natürlich auch dazu, aber auf die Deutschen schauen, geht es noch?
Doch, das tue ich und das tue ich auch immer wieder. Ja. Ich glaube, dass der Blick hat sich nochmal ein bisschen geschärft, seitdem ich in Malta bin und dann immer wieder nach Deutschland komme und dann sieht man so ein bisschen die Unterschiede. Das ist so, gerade so beim Autofahren merkt man das. Also in Malta fahren alle so ein bisschen crazy Auto und alles hupt sich an, aber es ist irgendwie gar nicht so wirklich. Also es ist eher so ein bisschen gemütlicher irgendwie. Und wenn ich dann in Deutschland Auto fahre und ich fahre halt in diesem Malta-Tempo mal um die Ecke, also ich blinke und will abbiegen, dann werde ich angehoben, dann merke ich, oh, ich bin einfach allen viel zu langsam hier. So diese Gemütlichkeit ist dann manchmal doch ein bisschen Fehler am Platz im Rhein-Main-Gebiet. Also das ist, aber ich sehe das schon. Also ich gucke da schon von außen nochmal drauf. Mir fallen natürlich kulturelle Unterschiede auf in diverser oder in vielerlei Hinsicht.
Ja. Es gibt Linksverkehr auf Malta, oder?
Ja, genau.
Auch nicht einfach für dich, oder? Hin und her switchen?
Ja, das stimmt. Also das ist auch immer, wenn ich wochenlang auf Malta war und ich komme dann nach Deutschland, ich setze mich in mein Auto und ich fahre dann, ich wohne ja Gott sei Dank in so einem eher verkehrsberuhigten Bereich. Das bedeutet, wenn ich losfahre und ich dann feststelle, dass jeder auf der falschen Straße fährt, nur ich nicht, dann denke ich, oh, schnell doch mal die Spur wechseln. Also das ist dann, ja.
Hast du ein deutsches Auto auf Malta oder ein maltesisches Auto?
Ich habe maltesisches, also ein, also du meinst Lenkrad auf der rechten Seite.
Richtig, weil das ist natürlich tausendmal besser, als wenn du mit dem deutschen Auto da rumgucken
sonst wird man da bekloppt. Nee. Also man muss tatsächlich genau dieses Spiegelverkehrte auch nehmen. Und dann ist das gar nicht so schwer, wie man meint. Also ich brauche da eine Stunde, zwei und dann habe ich mich schon umgestellt. Das ist kein Problem.
Was ist denn der Stand 2026 jetzt, wenn du auf die Deutschen schaust? Mhm. Wie gehen die Deutschen mit Sexualität, mit Frauenkörpern um? Also, wie sind die Deutschen?
Das ist eine Frage, was man, glaube ich, in zwei Teilen beantworten muss. Wie gehen Deutschen mit Sexualität um? Ich glaube, die Deutschen haben eine ganz große, also Sexualität ist denen auf der einen Seite ungeheuer und auf der anderen Seite wird versucht, durch dieses Omnipräsente der Sexualität so zu tun, als wäre es uns nicht ungeheuer. Ja, also es ist überall Sex zu sehen, überall. Mhm. Und dann wird es sehr gern mal in dieses Animalistische gepresst. Also dieses, wie soll ich das beschreiben? Dieses, das ist eine Triebbefriedigung. Das ist eine reine Triebgeschichte. Okay. Aber anstatt, dass man sich auf die wirkliche, interessante und auch ja gefährlichen Varianten der Sexualität einlässt. Und das ist nämlich, indem man sich als Mensch auf einen anderen Mensch einlässt. Und das ist ja das, was man nicht gut messen kann.
Mehr connecten als Befriedigung suchen.
Richtig, diese Connection.
Ne?
Ja, connecten. Genau, die Connection. Und ich glaube, das ist das, wovor ganz, ganz viele wirklich, wirklich Angst haben, weil die es nicht gelernt haben, diese Art von Ähnlichkeit. Ich glaube, es ist einfacher, das dann irgendwie in so eine animalistische Ecke zu stellen oder auch Pornografie. Als ich eine Bekannte von mir gesagt habe, und eigentlich gute Freundin gesagt habe, ich schreibe ein Buch über die Sexualität, sie ist auch selber auch Journalistin, hat sie gesagt, ja, ob ich da Bezug nehmen würde auf so Onlyfans und sowas. Da habe ich gesagt, du, das hat mit Sexualität eigentlich so gar nichts zu tun. Das ist eine Art von Prostitution, Onlyfans, so wie ich es verstehe, so wie ich das Prinzip verstehe. Ja. Kann ja jeder machen, was er will, aber bekommt Geld dafür, dass er entsprechend Dinge macht vor der Kamera. Wie gesagt, da ganz wertfrei. Mhm. Aber das hat mit einer erfüllten Sexualität so nicht viel zu tun. Also es ist wie wenn du sagst, wenn wir von der Gastronomie sprechen und wir sprechen von Sterneküche und es kommt jemand an mit Pommes von McDonald's, ne? Wo du sagst, ja, nein. Also
sind Pommes auch ganz gut.
Ja, so, manchmal sind Pommes, ne? Auch gut. Ja, und McDonald's Pommes haben also wirklich ihre Daseinsberechtigung. Klar. Also ich möchte da nie wieder drauf verzichten müssen. Also ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich nie wieder irgendwie auch nur, wo ich weiß, wie ungesund die sind. Ne? Du weißt ja, Pommes, die verschimmeln auch nicht. Ne? Die legst du irgendwo hin und nach 3 Jahren sehen sie noch genauso aus wie... Okay. Ja. Wusstest du nicht?
Die sehen dann aus wie von selbst frittiert, verstehst du?
Ja, die schimmeln nicht. Also nicht das mal Schimmel setzt sich auf die Pommes. Nicht mal Schimmel isst Pommes.
Im Gegensatz zu Kartoffeln, die schimmeln ja schon irgendwann.
Ja, aber die Pommes schimmeln nicht. Das ist ganz interessant. Wenn man Teenager-Kinder zu Hause hat, kann man das auch sozusagen in vivo beobachten. Wenn man zum Beispiel Rucksack auspackt oder unterm Bett ausmistet und dann die alte Pommespackung von vor, keine Ahnung, 6 Wochen findet und die sehen eigentlich noch genauso aus wie aus dem Laden. Ja, aber
Übrigens, mich wundert immer bei den Backofen-Pommes, die man im Supermarkt kaufen kann, dass da immer draufsteht Nutri-Score A, das grüne Feld. Dann denke ich, krass, wie gesund diese Backofen-Pommes sind. Nutri-Score A.
Okay, habe ich noch nie drauf gedacht.
Und bei allen.
Oh, habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet.
Wahnsinn.
Okay, wie irre. Jetzt hast du mich gefragt, Frauenkörper. Ja. Das wäre der zweite Teil. Wie gehen Deutsche um mit Frauenkörper? Ich glaube, es kommt drauf an, wo man in Deutschland lebt, aber ich glaube, viele deutsche Frauen meiner Generation, in der Generation vorher, war ihre Sexualität eine Last. Ja, das war einfach etwas, was man vielleicht gezielt eingesetzt hat in den 20ern, um einen Partner zu bekommen oder vielleicht um Kinder zu bekommen und was man dann irgendwie froh war, irgendwo mal abzulegen. Also dass sie nie richtig da reingekommen sind, so als Mensch, ne? Also als Frau, dass sie sich damit angefreundet haben. Ich glaube, es wird sehr viel auch wieder sexualisiert. Also der Frauenkörper wird sexualisiert. Das kann einem als junges Mädel auch Angst machen, dass man sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will kein Sex- oder Sexobjekt sein, was man auch total verstehen kann. Mhm. Ich weiß, als ich nach Deutschland gekommen bin in den 80er Jahren, war das extrem. Also im Vergleich zu dem, was ich jetzt so höre, es war extrem. Also mit 15, 16 wurdest du durchaus von erwachsenen Männern angeguckt ist gar nicht mal das Wort, was ich suche, so richtig so von oben bis unten
taxiert,
mit den Augen.
Mit Blicken verschlungen.
Ja, irgendwie super widerlich. Ne? Du bist da echt echt noch ein Kind, ja, und Angebote gemacht auf der Straße, dass Männer auf dich zukommen und sagen, ja, komm und so, komm mit zu mir in die Wohnung und mein Freund ist Fotograf und wir machen dich berühmt, oder so ein Scheiß.
Du hast es auch erlebt. Ach, weil man denkt ja immer, das sind so ein paar Einzelfälle. Nee, in der Großstadt. Einzelfälle.
Nein. Und irgendwann sind meine Schwestern, ich habe zwei Schwestern, die sind jeweils ein Jahr älter als ich, dann auch zu meiner Mutter gegangen, ich weiß auch, sie hatte eine Freundin zu Besuch, und haben gesagt, oh, diese Männer, die pfeifen einständig hinterher und machen. Und die Einstellung von der Generation war, sei froh, es heißt ja, dass du hübsch bist. Ja. Sei froh, dass du hübsch bist. Wenn du hässlich wärst, wird ja keiner gucken. Mhm. Da wird ja keiner pfeifen. Und es ist irgendwie, du willst aber nicht von erwachsenen Männern angepfiffen werden. Also jedenfalls, das ist auch so ein bisschen, das war auch so, glaube ich, sehr lange so das Thema. Ja. Was die weibliche Sexualität, ich kann immer reden wie ein Wasserfluss. Ne? Ja.
Hast du Zwillingsschwestern?
Nee, die jeweils ein Jahr älter.
Ach so, die jeweils ein Jahr älter. Ja, ich dachte, die sind beide sind ein Jahr älter.
Nee, jeweils. Okay, also ein Jahr, meine arme Mutter hat pro Jahr ein Kind bekommen, 3 Jahre lang und dann war dann gut.
Jetzt sagst du wirklich arme Mutter?
Ja.
Weil sie vielleicht nicht das praktiziert hat, wofür du jetzt auch in diesem neuen Buch vielleicht stehst. War das eher so Pflicht?
Nein, das glaube ich nicht. Nein.
Das klingt so produziert.
Aber ich meine, kannst du dir vorstellen, wie das ist, dann irgendwie ein Neugeborenes zu haben, ein einjähriges Kind und ein zweijähriges Kind?
Wahnsinn.
Irre, total. Und sie war allein in den USA, keine Familie, keiner, der sie hilft. Also wirklich mein Vater den ganzen Tag arbeiten. Also das meinte ich, bin arme Mutter. Ja, ich war Zeit zwischendurch zum Verschnaufen. Ja. Das war das. Ja, ich glaube, das ist schon so ein. Also ich überlege nochmal mit Frauenkörper, mit dem.
Denn für mich sind ja. Im Prinzip die Amerikaner gelten ja auch immer so als prüde. Mhm. Und ich habe es aber auch selber jetzt schon erlebt. Mhm. Ja, da spricht man bei Weitem nicht so offen über diese Dinge.
Ja.
Wie in Deutschland zum Beispiel. Ist es heute auch noch so?
Also nicht in der Öffentlichkeit. Nein. Also als ich nach Deutschland gekommen bin und die ganzen, war damals, ich glaube, das macht man nicht mehr, so die Duschgel-Werbung, wo man regelmäßig Brüste gesehen hat von Frauen. Mhm. Ich war geschockt, das würdest du niemals in den USA sehen. So dieses in your face, das macht man nicht. Auch dieses oben ohne rumlaufen macht man nicht. Ich weiß aber nicht, ob es so sehr was mit Prüde zu tun hat. Also, weil man weiß ja, dass die Pornoindustrie in den USA ja riesengroß ist, vielleicht aber auch aus dem Grund. Es ist aber auch wohl eine kulturelle Geschichte. Also ich habe mir erzählen lassen von meinen Freunden, wie sagt man so politisch korrekt, afroamerikanischer Herkunft, also meine schwarzen Freundinnen, kann ich ja sagen, sind ja, ich liebe ja die schwarzen Menschen, die gesagt haben, es war bei denen zu Hause ganz anders, die groß geworden sind. Das weiß ich auch noch. Ich habe an Cincinnati gelebt und das war, wenn unsere Freunde auf der Straße waren, hieß es, die Eltern haben da irgendwie James Brown oder sonst irgendwelche Schallplatten aufgelegt, Schlafzimmer abgeschlossen, haben gesagt, Kinder, geht raus zum Spielen. Da haben die ganz genau gewusst, was da passiert. Ja, also das war ein bisschen andere Mentalität und ein bisschen anderer Umgang mit der Sache, ein bisschen entspannter so, ja. Mhm. Ich finde immer diese Diskussion um prüde, Amerikaner sind sie prüde, weil ich finde so dieses Gegenteil, also ich fand immer dieses, als ich nach Deutschland gekommen bin und überall Frauenbrüste zu sehen, überall Bildzeitung und so weiter, ich fand das war, da hatte man aber nicht die Frauen im Sinn. Also da ging es nicht um, ging es darum, irgendwie Männer irgendwas darzubieten fürs Auge und Frauen als Objekte irgendwie etwas, was es konsumieren gibt, darzustellen. Aber nett fand ich es nicht. Also da hätte ich mir lieber gewünscht, da habe ich mir eigentlich dann lieber die amerikanische Art zurückgewünscht, wo man nicht überall mit Brüsten irgendwie konfrontiert wird. Ja, das.
Wie bist denn du erzogen worden? Denn du warst auf einer katholischen Oberschule. Ja, genau. Sex und katholische Oberschule. Teenager-Mädchen.
Doesn't work. Nee. Also da war es tatsächlich so, dass es da keinerlei Aufklärung gab. Gab es nicht. Also wir haben uns schon, also man hat uns so gesagt, damit du so ein bisschen so eine Idee davon bekommst, Tampons verwendet man nicht. Das benutzen nur Schlampen. Okay. Ja? Also Tampons darfst du nicht verwenden. Wenn du einen Tampon benutzt, heißt es schon, du bist irgendwie wild sexuell aktiv und das wäre ja ganz, ganz schlimm. Und deswegen haben alle nur Damenbinden benutzt. Und was noch? Also was ganz, ganz, ganz oft und ganz viel immer wieder wiederholt war, du musst deinen Körper respektieren, du musst deinen Körper respektieren, du musst deinen Körper respektieren. Und das bedeutete, es darf nicht von irgendjemandem angefasst werden. Das war ganz, ganz wichtig.
Und wir reden von Nonnen, die das gepredigt haben.
Ja. Aber ich meine, das haben dann auch die Eltern und unsere Freunde und so. Das war so ein bisschen der allgemeine Tenor, war so. Ja. Und ich fand halt, das war halt so für mich. Ich war ja nie katholisch, ich war nur so auf der katholischen Schule und ich fand immer diese Geschichten nicht, ich finde, die hatten, wie sagt man, Lücken in der Logik sozusagen, ja. Weil man kann ja nicht die ganze Zeit sagen, Sex ist schmutzig und Sex ist was ganz Schlimmes, was ganz Schmutziges und deswegen musst du es aufheben für den Mann, den du liebst. Was?
Aber ja, wenn es nur um Fortpflanzung geht, dann ist es ja auch logisch wieder, ja, ist wenn ja, es um Fortpflanzung
geht. Wenn es nur um Fortpflanzung geht, ja. Genau. Genau. Ja. So war das. Ja. Also aber ansonsten die Aufklärung, es ging nur um, ja, nicht mal wie man schwanger wird, wie ist es ein Baby zu bekommen und wie ist es ein Baby zu stillen. Ja. Und dann wurde das Buch zugemacht. Also das war alles, was wir darüber gelernt haben.
Ja. Wie oft bist du mit den Nonnen auch aneinander geraten, weil du einfach eine, weiß nicht, wilde Jugendliche bist? Weil ich stelle mich dir als wilde Jugendliche vor.
Das ist, also ich war gar nicht so wild, aber ihr überhaupt nicht so. Also das, ich bin, das haben, glaube ich, viele den Eindruck, aber tatsächlich gar nicht so sehr. Was ich gemacht habe in der katholischen Schule und womit ich dann auch angeeckt bin, ist, dass ich einfach Fragen gestellt habe. Mhm. Ich habe Fragen gestellt, also nicht nur zur Sexualität, einfach so zur Bibel, zu den ganzen Sachen und Dinge, die mir nicht logisch vorkamen und so weiter. Bis man mir einfach sagte, wir stellen hier keine Fragen. Hier ist es wichtig, diesen Glauben anzunehmen, kommentarlos anzunehmen. Und man darf da nicht darüber diskutieren. Und da habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie hier nicht mein Club hier irgendwie. Nee. Aber anecken, also die Nonnen waren durchaus furchteinflößend. Ne? Okay. Also und das ist, mit denen wollte man sich nicht anlegen. Also das war nicht. Das war nicht erstrebenswert, sicherlich nicht.
Nenn mir mal eine Sache, die du dich dann auch getraut hast, wirklich zu fragen. Denn das klingt nicht so, als sei das Umfeld so, dass man gerne diese Fragen dann stellt.
Ich habe gefragt, wenn Adam und Eva 2 Kinder hatten und davor gab es gar keine Menschen auf der Erde. Ne? Die hatten 2 Kinder und es waren beides Jungs. Und davon ist auch noch einer gestorben. Wovon sind dann irgendwie ein paar Kapitel weiter in der Bibel die ganzen Menschen hergekommen? Und damit müsste doch eigentlich die Menschheit zu Ende gewesen sein. Und da gab es keine, das war ganz schlimm. Und wenn du es dir richtig verkacken willst mit den katholischen oder sehr religiösen Menschen, du willst nicht nur auf die katholischen, in den USA, ich denke, das wird bei den Baptisten auch so ein, dann fragt die nach den Neandertalern und nach den Dinosauriern und sowas und dann werden sie richtig böse. Das ist, weil das ist, ja, aber anstatt, dass man sich, ja, aber anstatt, dass man sich so als Religionsverein, Club, zu Gemeinschaft, sich da mal irgendwie mal eine Lösung ausgedacht hätte, was man irgendwie sagt, aber anstatt einfach zu sagen, nein, über Dinosaurier reden wir nicht, wir reden nicht über Neandertaler und wir reden nicht über das gibt es nicht, ist das, spätestens dann, glaube ich, verliert man Mitglieder und das ist ja nicht schön, das ist schade.
In früheren Zeiten war es noch einfacher, die Menschen zum Schweigen zu bringen. Das ist heute etwas schwieriger, glücklicherweise. Weißt du, damals hat es gereicht, nein.
Ja, genau.
Okay. Ja, da hat man nicht aufgemupft, ne?
Genau, richtig.
So. Sheila, ganz kurze Autorvervollständigung mit dir. Du als erfolgreiche Autorin, vervollständige bitte ganz spontan folgende Sätze. Typisch deutsch an mir ist?
Ich glaube, Verbindlichkeit. Verbindlichkeit. Also dieses, wenn ich sage, ich möchte mich mit dir treffen, dann möchte ich mich mit dir treffen. Okay. Nicht wie bei den Amerikanern, dieses, oh, let's meet sometimes, das bedeutet gar nichts. Das mag ich nicht. Also ich mag wirklich so, wenn wir sagen, komm, wir verabreden uns mal, gehen wir mal Kaffee, dann meine ich das ernst.
Ja, und wenn die sagen, oh, you gotta come and see me sometime in New Jersey oder wo auch immer, dann ist das null Einladung. Ne?
Überhaupt
das ist null
nicht.
Einladung.
Den Fehler habe ich einmal gemacht, als ich nach Jahren wieder in den USA bin und eine kennengelernt habe im Krankenhaus, wo ich ein Praktikum gemacht habe, hat sie gesagt, oh, if you have any problems, call me. Und da hatte ich ein Problem, habe ich die angerufen, habe ich gemerkt, das war jetzt völlig daneben, das macht man nicht.
Typisch amerikanischer Bier ist?
Amerikanischer Bier? Hast du mich da jetzt gerade gefragt, typisch amerikanischer Bier?
Nein, typisch amerikanisch an mir.
Ach, an mir, ach so, also, entschuldige.
Und ich dachte, du sagst jetzt ja das
typisch
Bier,
amerikanisch,
ich mach das
Bier. Typisch amerikanisch an mir ist glaube ich, meine Flexibilität. Meine Flexibilität und meine Neugierde und mein Optimismus. Ich bin ein recht optimistischer Mensch.
Ganz gute Eigenschaften.
Ja.
Ohne Witz, das sind echt ganz gute Eigenschaften.
Und ich bin sehr gern freundlich zu anderen Menschen. Das ist das, was ich mir beibehalten habe. Also in USA, also ich sage immer, in Deutschland ist es so, dass du eine gute Kinderstube, deine gute Kinderstube nachweist, indem du zeigst, wie gut du mit Messer und Gabel essen kannst und dass du entsprechend, ja, das ist extrem wichtig. Mhm. Und es ist aber nicht extrem wichtig, höflich zu sein und zuvorkommend zu sein. Und in den USA ist es einfach, du zeigst, dass du gut erzogen bist, wenn du höflich und zuvorkommend bist. Das okay. ist das. Und es wird bei den Deutschen sehr oft als oberflächlich oder ein bisschen als dümmlich ausgelegt, weil die sind ja so freundlich. Ja. Dann wird ein bisschen diese Freundlichkeit mit Schwäche dann verwechselt manchmal. Das finde ich doof.
Ja. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt?
Das zeigt der von, oh Gott, wie heißt denn der? Von Pinocchio, das ist eine Figur aus dem Disney-Film von Pinocchio, der, es ist eine Grille.
Aha.
Ja, der, wie heißt denn der? Der auf Englisch heißt er Jiminy Cricket.
Oh, Jiminy Cricket, wie heißt der auf Deutsch?
Ja, irgendwie.
Weil Geppetto ist ja der alte Mann.
Ja, ja,
das
ja.
Das ist ja der alte Mann. Und die Cricket heißt Jimmy, vielleicht Jimmy die Grille, Jimmy, ich weiß es nicht.
Nee, aber okay. Jiminy Cricket, Jiminy so Cricket. Mit dem Zylinder und so, und das ist, den fand ich toll.
Sehr
den
schön.
Fand ich toll.
Das Geräusch oder ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist zum Beispiel?
Das, ich glaube so im Sommer, dass die Grillen, wenn man Grillen draußen hört, ne? Das ist so das Ding, da weiß ich, das Leben ist gut, wenn ich das höre. Ja.
Deswegen auch Jiminy Cricket.
Ja, du hast recht. Ja,
da haben wir schon die Verbindung.
Ja,
da
stimmt. Du hast
eine Grille.
Verbindung, die ich noch nicht einmal zusammen hatte. Ja,
interessant. Stimmt. Ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist?
Frisch geschnittene, frisch gemähter Gras.
Schön. Du bist auch im Land groß geworden,
wir hatten
oder?
Jeder hatte ein Haus mit einem großen Rasen, ja. Also insofern, schön. Genau.
Und zum Schluss in dieser Runde hier. Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer in meinem Haus sofort retten würde, ist?
Ah, das Kleidungsstück. Oh Gott. Wahrscheinlich... Oh mein Gott, das ist schwer, weil ich habe sehr viele Anziehsachen, das ist richtig. Wahrscheinlich eine alte Jacke, wahrscheinlich sogar die Jacke, die ich anhabe. Das ist, weil es ein alter Vintage-Jacke ist von meinem Schwiegervater, den ich niemals kennengelernt habe, aus den 70ern. Und das hatte er immer angehabt. Und das ist, ich kannte ihn nicht, aber ich glaube, wir wären ein bisschen seelenverwandt und da fühle ich mich eben ein bisschen nah.
Interessant, dieses Blau mit einem weißen Reißverschluss
das
und
ist,
auch so weiße Ärmel mit.
Das ist, glaube ich, so ein Tennis, auch so ein Tennis früher.
Sieht,
also
stimmt,
irgendwie, keine Ahnung. Ja,
eine kleine Tennis.
Irgendwie, ich finde es total cool.
Die sieht aber noch so relativ frisch aus.
Ja,
so
aber
neu.
Die ist echt aus den 70ern, tatsächlich.
Sehr schön. Ja, Sheila, du hast auch heute noch eine eigene Praxis, ne?
Nee, die habe ich aufgegeben.
Die hast du aufgegeben, die war ja jahrelang genau. In Wiesbaden.
Ganz genau, ganz genau. Was ich jetzt habe, ist, ich habe eine Online-Klinik. Ganz genau, ganz genau. Und das ist so, klingt so ein bisschen erstmal ungewohnt, der Gedanke, aber es sind ich und 8 andere Kolleginnen, weil wir festgestellt haben, dass die meisten Frauen keinerlei Zugang haben zu einem Arzt oder einer Ärztin, die sie erstens auf die Hormonersatztherapie einstellen kann und zweitens auch wirklich begleiten kann. Ne? Weil man braucht, man muss das lernen. Man muss lernen, wie funktioniert mein Körper? Was passiert, wenn ich die Hormone nehme? Muss ich die Dosierung etwas höher machen, etwas niedriger, wie auch immer? Also man hat da einfach für den Beginn 1000 Fragen und das machen wir. Wir machen Einstellung und Begleitung und wir machen das halt alles per Zoom und erreichen sozusagen die Frauen von irgendwie obere Grenze Deutschland zu Dänemark bis hin zu Österreich, Schweiz. Ich glaube, die Patienten, die am weitesten weg wohnen, ich glaube, eine ist in Neuseeland, eine ist in Ecuador, also wirklich überall auf der Welt. Und das ist sehr cool.
Wenn man mit dir per Video verbunden ist, was sieht man bei dir im Hintergrund?
Wahrscheinlich irgendwann mal mein Hund, der durchs Bild läuft.
Wie heißt der?
Der heißt Tommy.
Tommy?
Der heißt Tommy, aber ich nenne ihn immer nur Stinky aus irgendeinem Grund, obwohl er gar nicht, riecht gar nicht schlimm.
Surprise.
Aber ich denke immer Stinky, Lulu, Pupu, also alle möglichen Spitznamen kommen dazu. Ansonsten je nachdem, wo ich sitze. Also ich sitze entweder in meinem Büro oder ich sitze in meinem Schlafzimmer, habe ich auch schon mal gemacht. Also ganz, ganz gemütlich. Das ist mir wichtig, dass Patienten sich wohlfühlen, dass ich mich wohlfühle. Ich habe meistens eine Tasse Kaffee und dann reden wir.
Ich hatte mich gefragt, ob du das Poster aus deiner Praxis mitgenommen hast.
In dein
Zimmer.
It takes balls to be a woman, genau.
Sometimes
richtig.
It takes balls to be a woman.
Das stimmt. Nee, das habe ich nicht. Aber das ist, weil ich die Praxis nicht mehr habe. Aber das Poster habe ich noch bei mir zu Hause. Ich müsste nur einen passenden Platz finden, um es aufzuhängen. Ja, das stimmt.
Ja. Manchmal brauchst du Eier, um eine Frau zu
genau.
sein.
Das ist eine Zeile aus einem Country-Lied. Sometimes it takes balls to be a woman. Ja, genau.
Oh, which song is it?
It's called, it's not, heißt so.
Oh.
Sometimes it takes balls to be a woman.
Oh,
genau,
das heißt
richtig.
Tatsächlich.
Ja, ja, genau.
Das ist cool.
Ja.
Das ist cool. Sheila, du hast ein neues Buch geschrieben.
Genau.
Das heißt Light My Fire, bring mal wieder einen Funken in mein Leben. Und die Grundidee ist ja, dass Sexualität von Frauen über 40, ja, sowohl gesellschaftlich als auch medizinisch, kulturell massiv unterschätzt wird. Mhm. Und dass sie eigentlich so viel besser sein könnte als ihr Ruf.
Ganz genau.
Und du sagst ja auch, es ist von der Natur auch gewollt, dass Frauen jenseits der Menopause auch noch sexuell aktiv bleiben. Mhm. Warum ist das biologisch sinnvoll? Denn die Fortpflanzung ist ja abgehakt.
Richtig.
Also der Job ist getan.
Genau.
Jetzt richtig. Freiheit.
So, ja, genau. Also, aber wir dürfen, also viele denken ja, ja, das gibt ja auch biologisch Sinn, ne, wenn man sich nicht mehr fortpflanzen kann, dass man keine Libido mehr hat und sowas. Aber das ist ja, die Rechnung geht nicht komplett auf, weil wir Menschen sind ja nicht wie Hunde oder Katzen, die nur, wenn die rollig sind oder läufig sind, Interesse an Sex haben. Mhm. Ja, wir Menschen haben ja nicht nur während des Eisprungs Interesse an Sex und ansonsten würden wir es handhaben wie eine Katze oder ein Hund, der bestiegen werden soll. Das kriegt der männliche Teil dann eingebatscht. Ja, also das wird bestimmt oder wird gebissen. Also das passiert nicht. Deswegen ist die Sexualität, hat sich ja schon irgendwann mal einfach von diesem Fortpflanzungsgedanken irgendwann mal abgekoppelt. Offensichtlich. Sonst wären wir tatsächlich nur dann scharf, wenn wir Einsprung haben. Ne, ist ja nicht so. Das ist das Erste. Wir wissen ja, dass es an der Klitoris so Sinneszellen gibt, fand ich ganz faszinierend. Sinneszellen, die nur dafür da sind, die Erregung sozusagen, die Erregungsweiterleitung an das Gehirn zu bringen. Und diese Sinneszellen sind auf die Hormone angewiesen. Und wenn wir also einen Abfall haben an weiblichen Hormonen, wie das so ist in den Wechseljahren, dann ist es so, dass diese Zellen verkümmern. Aber es gibt sozusagen in zweiter und dritter Reihe hinter diesen Zellen neue Zellen, die sozusagen nachwachsen würden, um erst einmal, sagen wir mal, diese the show must go on. Also erstmal
die Zähne beim Hai.
Ja, ja. So wie die Zähne beim Hai. Ich habe die ganze Zeit nach einer Analogie gesucht. Ja, aber eigentlich genau wie die Haifischzähne, dass erstmal was nachwächst. Also es ist nicht dafür gedacht, dass wir irgendwie die Sexualität an den Nagel hängen sollen. Ja. Es ist aber auch, ich meine, wer das machen möchte, um Himmels Willen. Also es jedem wirklich selber überlassen, wenn jemand sagt, nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben, um Gottes Willen. Also bei mir ging es niemals um irgendwas anderes und es geht bei mir diesem Buch auch nur darum, den Menschen ihre Optionen zu zeigen. Ja, einfach ihre Optionen. Und wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht alt, ich möchte meine Sexualität weiter aufrechterhalten, und viele Frauen sind deswegen schon zum Arzt gegangen und haben irgendwie ein Schulterzucken bekommen oder haben gesagt bekommen, Schatzelein, jetzt bist du 48, jetzt brauchst du es nicht mehr oder jetzt hast du schon deine Kinder oder auch kannst auch mit deinem Mann auf der Couch kuscheln, man muss ja nicht immer Sex haben. So, das ist irgendwie, das sind unbefriedigende Antworten, das sind Dinge, die man eigentlich antworten, mit denen man irgendwie nichts anfangen kann, wenn man irgendwie sagt, hey, das will ich aber nicht. Und oft ist es ja so, dass man auch medizinisch auch viel machen kann. Deswegen finde ich das so interessant. Und ich habe außerdem festgestellt, dass viele Frauen noch ein sexuelles Hoch noch erleben, gerade in ihren 40ern. Eine Patientin hat es beschrieben, als wärst du die Abschlussparty, dass sie irgendwie sich plötzlich so sexuell total befreit fühlen und irgendwelche Hemmungen oder Sorgen, die man sich macht wegen hängenden Brüsten oder sonst, dass es den Frauen plötzlich piepschnurzegal ist. Und das fand ich eigentlich sehr schön.
Und ich glaube, es gibt ja wohl in der Klitoris oder so wesentlich mehr Nervenzellen als am männlichen Penis.
Ja,
korrekt?
Genau,
ich glaube, ihr habt 10-mal so viel oder sowas.
Ich glaube, beim männlichen Penis auf der Eichel sind, glaube ich, 400 Nervenenden und ich glaube, bei der Klitoris sind es, glaube ich, so wie 6000 oder sowas, 6000, also deutlich mehr. Ich finde es hochinteressant, einfach wenn man überlegt, dass die Klitoris wirklich das einzige Organ ist am Menschen, was wirklich nur für die sexuelle Erregung da ist. Die ist wirklich, hat wirklich nur diese Funktion, Punkt aus. Also deswegen ist es schon, also wenn wir schon beim Thema
Natur und Biologie,
verstehst du? Ist ja,
normalerweise muss alles eine Funktion haben.
Das ist so irgendwie, aber das ist ja eine Funktion. Das heißt aber dann, dass die Funktion, die Bedeutung, die wir als Gesellschaft der Sexualität gegeben haben, vielleicht liegen wir da falsch. Vielleicht ist die Sexualität der Frau wichtiger, als wir dachten. Ne? Also das könnte vielleicht auch so sein. Das könnte auch eine Herangehensweise sein. Ja, also das finde ich Das finde ich sehr interessant. Ich finde es schlussendlich, wenn man darüber hinaus ist als Erwachsener, man weiß, okay, Klitoris hat so und so viele Nervenenden, Penis hat so und so viele Nervenenden. Die Frage ist, was nützt einem das so im Alltag? Ich finde herzlich wenig. Ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich total egal. Ich finde viel wichtiger, weil das sind nicht die Fragen, die wirklich den Menschen unter den Nägeln brennen, sondern ganz andere Dinge. Ja, also das ist, als ich das erste Mal das gehört habe, habe ich gedacht, oh, guck mal, da siehst du mal und so, das weibliche Geschlecht ist doch wichtig. Und ja, und natürlich ist es wichtig, aber der Penis ist auch wichtig, es ist alles wichtig. Let's get over it. Es gibt wichtigere Dinge, um die man sich befassen kann und sollte, ja, wenn es um die Erhaltung der Sexualität geht.
Ich fand auch ganz interessant, dass ich bei dir gelesen habe, dass diese Geschlechtsorgane bei Mann und Frau gar nicht so unterschiedlich sind, nee, wie sie zunächst mal an der Oberfläche aussehen.
Ja. Spannend.
Diese Schwellkörper, für die Männer ja so bekannt sind auch.
Eben, ganz genau, ganz genau.
Habt ihr auch?
Ja, klar, das ist es ja. Jeder Mensch hat immer alles. Das können wir, nehmen wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Brustwarzen. Männer haben auch Brustwarzen. Mhm. Jeder Mensch hat Brustwarzen. Ja, obwohl wir ganz genau wissen, Männer werden jetzt keine Babys stillen. Ja, also, ja. Ja, also wie kann man das politisch korrekt, ja, sagen?
Die sind halt nur dazu gemacht von der Natur, um Lust zu haben. Wie eure Klitoris. Bei uns
das
sind die Brustwarzen.
Ja, danke. Endlich sagt es jemand. Danke. Ja, sehr gut. Aber es ist ja für die Natur, ist es ja im Prinzip, also wenn so ein Embryo entsteht, es ist für die Natur einfacher, erstmal alle Komponenten da reinzuwerfen, als etwas wieder wegzumachen. Ne? Also die Menschen hatten ja früher, sagt man ja, bevor sie richtig, also Homo sapiens waren, hatten sie wohl auch einen Schwanz noch gehabt. Also irgendwie, dann ist es mit der Zeit irgendwie abgefallen oder kürzer geworden oder wie auch immer. Und deswegen hat jeder Mensch alles. So, die Bauteile des Genitals, des Phallus, jetzt nehmen wir einfach mal das Wort Phallus. Phallus als ein Organ mit Schwellkörper. Jeder Mensch hat ein Phallus. Und entweder hat man als Phallus eine Klitoris, in dem man die Erregungsspitze außen hat, aber die ganzen Schwellkörper unterirdisch. Ganz, ganz, ganz viele, die sozusagen um die Vagina drumherum gehen, um die Harnröhre drumherum gehen, zum Teil auch um das Poloch drumherum gehen und alles schwillt halt an mit Blut. Das ist unterirdisch. Und beim Mann ist es halt außen und natürlich visuell kaum zu übersehen. Und, aber ich finde das so wichtig, auch ein bisschen in der Geschlechterverständigung, ich wollte sagen Völkerverständigung und Geschlechterverständigung, dass wir eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Männer und Frauen sind gar nicht so unterschiedlich. Und ich finde auch jenseits des 45. Lebensjahres gleichen sich auch nochmal viele Dinge an. Also Frauen verlieren so ein bisschen mehr diese Obsession mit genüge ich, bin ich schön genug? Also die verlieren das so ein bisschen, werden so ein bisschen lässiger. Mhm. Und viele Männer kommen auch so ein bisschen in ihre, denen wird dann manchmal ein bisschen mehr die Verbindung zu einer Frau und die Qualität einer Beziehung und die Qualität einer sexuellen Beziehung wichtiger als die Quantität. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, also ich weiß auf jeden Fall. Ich habe es verstanden auf jeden Fall, was du meinst.
Also soll lieber besser und intensiver sein, als irgendwie viele, viele, als einfach öfters wild mit irgendwelchen fremden Menschen Sex zu haben.
Man muss mehr arbeiten dann dafür, auch im Alter, verstehst du? Deswegen weiß man das dann mehr zu schätzen.
Ja, ja, genau, richtig, ja. Genau, ja, ganz genau.
Das ist das Gleiche wie mit dem Hubschrauber auf den Berg fliegen oder den Berg zu Fuß besteigen innerhalb von 4 Stunden. Wer hat die bessere Aussicht?
Das ist richtig.
Wer genießt die Aussicht einfach mehr? Der einfach nach oben gespielt.
Genau, wo der Weg beschwerlicher war. Ja, richtig, ja, genau.
Ja, ja. An einer Stelle im Buch geht es auch um die Länge des Penis. Und da können wir mit dem Mythos aufräumen.
Ja, genau.
Frauen geht es gar nicht so oft um die Länge.
Nee.
Weil das wird ja immer zitiert, ne?
Ja, ich weiß. Und ich glaube, das ist so ein Ding, dass ein Mann sich mit einem anderen Mann vergleicht, weil er denkt, irgendwie die Länge des Penis ist so richtig so ein Ding. Das ist interessanterweise etwas, was irgendwie alle interessiert. Das wundert mich. Also ich habe jetzt so einige Interviews gegeben zum Buch und jeder spricht mich immer drauf
an. Aber weil es amüsant ist.
Das ist so,
weil alle immer denken, ey, es ist die Länge. Nee. Ja, und mein Gedanke ist manchmal, ey, wenn das so lang ist, das muss doch irgendwann anfangen weh zu tun.
Es tut es auch.
Also
ja.
Das ist ja klar. Das durchbohrt dich ja quasi.
Ja, ja, eben. Das ist ja, wenn es irgendwie dann so an den, wie sagt man, an den Tonsillen wieder rauskommt, das ist nicht erstrebenswert. Das ist wirklich nicht. Sondern es geht um den Umfang. Der Umfang des Penis macht, das ist ja das, was wirklich viel mehr ausmacht. Ja. Weil wir ja gerade die ersten, ich sag mal jetzt mal 3, 4, 5 Zentimeter vom Eingang von der Vagina die Klitoris-Schenkel haben, die die Vagina umarmen. Ich überlege, wie so ein Schmetterling, ne? So einfach den Eingang von der Vagina umarmen. Und das heißt, wenn der Eingang gedehnt wird, also nach links und rechts, ja, also ja, gedehnt wird, dass da mehr Blut in den Schwellkörpern nach oben gepresst wird in den Kopf der Klitoris und entsprechend die Erregung dann auch steigt. Das ist also, ich sag mal, von der reinen, puren Mechanik her ist es häufig besser, sagen wir mal, ein mehr Umfang zu haben als lang.
Okay.
Das ist, aber schlussendlich ist das ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen würde, ich hatte so eine ganz intensive, tolle sexuelle Erfahrung, weil der Penis war so dick. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Genau würde, glaube ich, ein Mann, also ein erwachsener Mann auch nicht sagen, der Sex war richtig toll mit der, keine Ahnung, mit der Peggy, weil sie so große Brüste hatte. Ich glaube, das ist so, also ich glaube, also ein erwachsener Mann, ne? Ich spreche von einem erwachsenen Mann, der echt, ja, echt irgendwie in das Erwachsensein reingekommen ist und bei sich selber angekommen ist. Das sind Kleinigkeiten.
Ja, du bist ja auch dafür bekannt, dass du mit sexuellen Mythen aufräumst, bei TikTok zum Beispiel auch,
genau,
als Dr. Sex. Und an der Stelle können wir dann auch nochmal sagen, es gibt gar keinen vaginalen Orgasmus bei,
genau,
der Frau. Gibt es,
genau,
nicht.
Genau, ganz genau. Also die Vagina ist ja eigentlich nur ein muskulärer Schlauch, der gar nicht dafür gedacht ist, einen Orgasmus auszulösen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig für beide Geschlechter zu verstehen, dass in der Vagina selber man gar nicht so empfindlich ist. Ich weiß nicht, ob das so vielen Männern so bewusst ist, dass quasi die Innenwände der Vagina nicht dieselbe Sensibilität haben, wie zum Beispiel die Spitze vom Penis. Die Spitze vom Penis ist ja sehr, sehr empfindlich. Die Spitze vom, die Innenseite der Vaginawände ja nicht. Sonst würden wir jeden Tampon extrem spüren. Sonst würden wir, wenn wir die Periode hätten, würden wir jeden Tropfen Blut, der da rausrinselt, das wäre ja super unangenehm. Das spüren wir nicht. Das ist tatsächlich so. Also diese reine Hautoberflächensensibilität haben wir nicht in der Vagina. Was wir aber wohl haben, ist, wir haben die sogenannte G-Zone. Das ist zum Beispiel eine Zone, wo Teile von der Klitoris die Harnröhre auch umarmen und die man quasi, wenn man in die gynäkologisch gesehen, ne, von mir aus, wenn ich da eine Frau untersuche, weiß, es ist bei 12 Uhr auf dem Dach der Vagina sozusagen. Und das, okay, ist so ungefähr da. Also deswegen, wenn man einen Orgasmus hat ohne direkte klitorale Stimulation, ja, ist das, weil die Klitoris von ihrer Unterseite oder die Klitoris-Schenkel, die Vagina umarmen, dass die entsprechend diesen Orgasmus auslöst. Anders gesagt, jeder Orgasmus ist klitoral. Entweder vom Kopf der Klitoris oder von den Schenkeln. Aber irgendein Teil der Klitoris muss stimuliert werden, damit es klitoral zu einem Orgasmus kommt. So,
es gibt den G-Punkt.
Ja, das gibt es.
War ja auch nicht ganz klar, ob das ein Mythos ist. Aber es gibt
ja,
diesen
einen. Ja.
Kurze Frage. Wofür steht G?
Es gab der Mensch, der das erfunden hat, ein Ernst Grevenberg. Ernst Grevenberg hat das. Und jeder hat gesagt, das spinnt. Ja? Und wiederum andere haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann hat man irgendwie versucht, das Ganze unter dem Mikroskop anzugucken. Aber das Problem ist, wenn du das unter dem. Das Ganze tritt erst zum Vorschein, wenn die Schwellkörper angeschwollen sind. Das ist ja.
Okay.
Ja, und das heißt während der sexuellen Erregung.
Ja.
Wenn du aber etwas unter dem Mikroskop anguckst, ist es ja meistens, weil dieser Mensch nicht mehr lebt. Ja, dann hast du einen Teil von der Vagina rausgeschnitten. Ja, und unter dem Mikroskop, und da ist, da siehst du halt nichts mehr. Ja, das ist natürlich eben nicht. Und hinzu kommt auch, dass man ganz viele von diesen feingeweblichen Untersuchungen, also an den Leichen, hat man gemacht mit Frauen, die aus Altersgründen gestorben sind. Ja, und eine Frau, die vielleicht 70, 80 ist und jahrelang postmenopausal ist, und die hat natürlich ein ganz anderes Genital als eine junge Frau. Und so wurde überhaupt die Klitoris überhaupt erst so entdeckt mit ihrem ganzen unterirdischen Reich. Da war eine Helen O'Connell, eine Urologin aus Australien, die immer wieder durch eine Prüfung durchgefallen ist und irgendwann mal gedacht hat, so, das reicht, sie muss jetzt mal irgendwie die Anatomie da nochmal richtig kennenlernen. Und sie ist in die Leichenhallen gegangen von ihrer Universität und hat angefangen, die Genitalien von jungen Frauen, die Verkehrsopfer waren, zu untersuchen. Und dort hat sie gesehen, aha, alles, was wir über die Klitoris gelernt haben, nämlich bis dahin glaubte man, ist es nur ein Knopf, der vorne sitzt, ein ganz kleiner Mini-Penis irgendwie. Und dann hat sie gesehen, alles, was wir gelernt haben, ist falsch. Und dass es diesen riesigen unterirdischen Reich gibt. Und ich fand das so faszinierend, als ich das gelesen habe. 1998, das musst du überlegen. Bis dahin ist der Mond, der Mensch auf dem Mond rumspaziert. Ja, also es ist, ich glaube, es gab schon länger Apple-Computer. Also ich meine, es ist Ja. Das ist schon erstaunlich.
Und für alle, die jetzt also fragen, also der G-Punkt ist, wenn du mit wahrscheinlich zwei Fingern reingehst, 12 mhm. Uhr, also so oben. Dann.
Ja, genau, also jenseits der Harnröhre, ich sag mal so 4-5 Zentimeter in die Vagina hinein. Also im Prinzip, wenn man sich das selber sucht, dann ist es einfach eine Stelle, dass wenn man nicht erregt ist, tut die weh. Das ist einfach unangenehm. Wenn man erregt ist, ist es ein bisschen andere Geschichte. Ja. Ich würde aber jetzt ungern Menschen jetzt auf irgendwie die Suche nach dem Jäger des verlorenen Schatzes irgendwie schicken, da unbedingt irgendwie sowas. Weil das ist ja oft gar nicht das, was man als Frau will. Man will nicht irgendwie einen Mann, der da völlig ehrgeizig versucht, irgendeinen Punkt zu finden und da irgendwie rumrubbelt. Das will kein Mensch. Darum geht es ja auch nicht. Ja,
man findet den schon automatisch, wenn es passt.
Und ich meine, es geht ja um das Gesamtkonzept, was irgendwie im Bett passiert und nicht einfach so Knopf B zu finden. Ja. Und das war mir auch wichtig mit diesem Thema vaginaler Orgasmus. Ich weiß doch, als ich ein YouTube-Video da das erste Mal mitgemacht habe mit zwei Jungs, die quasi der eine hat Regisseur gemacht, der andere Licht und Ton und Technik, all diese Dinge. Und die haben hinterher gesagt, ja, aber dann ist es gar nicht unsere Schuld, wenn die Frau nicht zum Orgasmus kommt. Ich so, ja, genau. Dieses Rein-Raus ist ja gar nicht dafür eigentlich gedacht, dass die Frau zum Orgasmus kommt.
Und trotzdem ist das manchmal ganz nett, oder?
Ja, sicher.
Aber nur, weil gleichzeitig die Klitoris irgendwie damit stimuliert
das
wird.
Das ist ja, oder wenn die Klitoris halt durch die Dehnung von unten, was das vielleicht dazu kommt, man kann ja auch seltsamerweise, und das weiß ich auch noch nicht, wie die Technik dahinter ist, einfach rein über den Nippel kann man ja auch zum Orgasmus kommen. Rein durch Nippelstimulation. Gibt es. Ich weiß nicht, ob es das zuverlässig immer gibt bei einen denselben Personen, aber es gibt es. Hängt irgendwie wohl damit zusammen, dass die Erregungszentren im Kopf genau dieselben sind, also im Gehirn, die bei der Klitorisstimulation stimuliert werden. I don't know. Aber es ist, finde ich, irgendwie auch spannend und interessant.
Gilt für Männer und Frauen?
Ich könnte mir vorstellen, ja. Okay. Weil sie einfach diese ganzen Bahnen, dass die ganzen Nervenbahnen bei beiden angelegt sind. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Und jetzt nochmal ein abschließender Gedanke nochmal so zum Thema Penetration und ich komme nicht zum Orgasmus und warum kann ich das nicht und warum können das andere Frauen und ich kann es nicht und wie kann ich das lernen und so. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, du kannst den vaginalen Orgasmus lernen. Ich finde solche Anleitungen sehr mühselig, ehrlich gesagt. Also ich finde, da Frauen irgendwie nochmal sowas in Auftrag zu geben, jetzt kannst du das auch noch lernen und du musst nur an dich selber glauben und jeden Tag üben und bla bla bla. Ich finde, das hat gar keinen so großen Zweck. Man muss die Dinge manchmal sich einfach entwickeln lassen. Und das sage ich immer wieder jungen Frauen, die dann sagen, aber ich kann nicht vaginal zum Orgasmus kommen, und sagen, du bist erst 20, 21. Das ist nicht in Stein gemeißelt, deine Sexualität jetzt schon, sondern es entwickelt sich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich habe immer das Gefühl, es werden mehr Bereiche freigeschaltet, irgendwas klappt plötzlich nach 10 Jahren, was irgendwie vor 10 Jahren noch nicht geklappt hat, aber es kommt ein neuer Partner dazu. Irgendwas, also deswegen, man muss da manchmal einfach mit Geduld an die Sache einfach oder mit Geduld die Sache betrachten.
Die Frauen, die du jetzt mit dem neuen Buch natürlich besonders im Blick hast, das sind die Frauen ab 45. Mhm. Und du sagst, hey, alles Lüge. Denen wurde erzählt, weißt du, ab 45, da werdet ihr zwangsläufig lustlos. Das lässt einfach nach. So ist die Sache halt. Das ist einfach in der Natur. Wie kam es überhaupt dazu, dass Frauen das Denken. Und Männer wahrscheinlich auch.
Das ist klar. Das ist, weil die Eierstöcke so langsam ihre Funktion einstellen, so ganz langsam. Und damit gehen ganz vitale Hormone dann erstmal runter. Da wären Östrogen und auch Progesteron. Aber auch ein ganz wichtiger Spieler ist der Testosteron. Und Testosteron ist ein enorm wichtiger, hochvitaler und wirklich extrem, extrem relevante Hormon für alle Menschen, nicht nur für Männer.
Ja.
Und was der halt auch
macht. Was, glaube ich, die meisten denken.
Ja, die denken, es ist also nur ein Männerhormon. Ne? Das habe ich auch früher auch immer gedacht.
Steht doch so für Männlichkeit.
Ja.
Aber das hat mit der Menge zu tun.
Testosteron, da denkst du irgendwie Arnold Schwarzenegger und keine Ahnung,
der Bodybuilder. Hat so viel Testosteron,
genau.
Ganzer Mann.
Ja, genau, ist der ganze Mann. Aber tatsächlich jeder Mensch braucht Testosteron. Und wenn uns diese Hormone fehlen, passieren viele Dinge mit uns. Wir wissen, die Prämenopause, also quasi die Vorwechseljahre und die Perimenopause.
Beginnt so Anfang der 40er, ne?
Ja,
oder,
genau.
Oder Ende 30 manchmal schon?
Ende 30. Sich manchmal Anfang 40 und der häufigste Symptom, den die meisten Frauen angeben und womit keiner so wo ich glaube, was keiner auf dem Schirm hat, sind die psychischen Auswirkungen. Ja, also man wird genervter, manche werden depressiv, sie fangen an, schlechter zu schlafen und so weiter. Und damit kommt häufig natürlich auch ein Libidoverlust einher. Wer nicht schläft Nacht für Nacht, der hat keine Lust mehr, der will eigentlich nur noch schlafen, der ist ja völlig verzweifelt. Mhm. Ja. Wer depressiv ist oder wütend oder einfach kurzer Zündschnur. Wenn kurzer Zündschnur ständig hat und alle anbrüllt und ankreicht, da hat man keine Libido. Denn deswegen, glaube ich, hat man das so ein bisschen mit hingenommen. Also ich müsste heute noch eine Frau treffen, die sagt, ich kann super schlafen, ich bin total gut drauf. Ich habe jeden Tag super Laune, nur meine Libido ist weg. Also meistens ist es mit etwas anderem noch einher, dass sie sagen, die Stimmung ist schlechter. Ganz viele sagen mir, die Energie ist im Keller. Dass sie einfach sagen, ich habe die Energie nicht von früher. Ich stehe auf, ich bin schon schlapp, ich will mich mittags schon wieder hinlegen und so weiter. Und es ist oft dieses Gesamtprozess. Mhm. Und es geht also um ein hormonelles Thema ganz, ganz oft, was man aber korrigieren kann medizinisch. Und das finde ich so wichtig. Und,
was aber nicht alle ÄrztInnen so sehen. Ne?
Nein, sehen die nicht alle so.
Denn Hormone ist ein richtiges Streitthema, auch bei euch Gynäkologinnen.
Das ist richtig.
Ich habe selber ganz positive Geschichten gehört und gesagt, Gott sei Dank, warum hat mir das vorher keiner gesagt? Mhm. Ja, jetzt ist wieder alles normal, jetzt geht es mir wieder gut. Ich habe keine Schmerzen mehr, die sich dann irgendwann einstellen. Und dennoch gibt es eine ganze Reihe von ÄrztInnen, die sagen, nein.
Richtig.
Kannst du das nachvollziehen, dass die das so sehen?
Mittlerweile fehlt mir ein bisschen das Verständnis, muss ich sagen. Weil es ist ja so, wenn eine Person zu mir in die Praxis kommt und sie möchte eine Therapie haben, von der ich noch nie was gehört habe oder das Gefühl habe, ich kenne mich nicht gut genug aus, dann kann ich das entweder sagen, dass ich sage, ich kenne mich nicht genug aus oder ich habe davon noch nie was gehört oder wie auch immer. Und vielleicht versuche ich ihr dann was anderes zu geben, wo ich eher von überzeugt bin, okay. Wenn die zweite kommt, dann kommt die dritte und die vierte. Spätestens ab dem 10. Patienten musste ich mich eigentlich mal hinsetzen und schauen, was sagt denn jetzt die aktuelle Literatur? Ja. Und da ist es ganz wichtig, nicht zu gucken, was machen zum Beispiel die deutschen Leitlinien. Jeder verwechselt Leitlinien, auch gerne in der Journalistenwelt. Sie verwechseln Leitlinien mit Behandlungsvorschriften. Okay. Das sind keine Behandlungsvorschriften. Das sind, ich glaube, alle 3 Jahre werden diese Leitlinien neu geschrieben.
Ja, ist das von der gynäkologischen Fachgesellschaft?
Genau, und da wird einfach geguckt, was sagt dann die Masse an Studien, die wir so haben. Und dann versuchen die sich nach sehr, sehr, sehr langen 10 Sitzungen irgendwie auf irgendeinen Satz zu einigen. Was sagen wir dann jetzt? Also es ist alles nicht so ganz so easy. In jeder Leitlinie ist eigentlich immer eingebaut, dass Raum sein muss für eine individuelle Therapieentscheidung bei jeder Patientin. Weil wir sind ja alle anders. Ja, jeder Jeck ist anders, wie man auf Köln sagt. Also man muss ja immer so ein bisschen gucken, was passt für denjenigen am besten. Nirgendwo sind Hormone, also die sagen nicht, Hormone sind verboten und macht das nicht und bla bla bla, sondern man muss einfach individuell gucken.
Ja.
Und ich glaube, viele Kollegen machen sich, glaube ich, nicht die Mühe oder haben das immer noch im Kopf, dass die Hormone irgendwie Krebs auslösen oder Herzinfarkte oder Thrombosen und das finde ich so schade. Ich finde es richtig, richtig, richtig schade, weil das sind Grundzüge der Physiologie, die wir gelernt haben, eigentlich im Studium.
Haben aber Studien früher mal gesagt, ne? Dass sie Krebs auslösen.
Ja, das hat man, das war ganz schlimm. Das war eine Hauptstudie, die falsch aufgezogen worden ist, die gar nicht diese Frage verfolgt hat. Also diese Studie ist nicht aufgestellt worden mit der Frage, machen Hormone Krebs, sondern helfen Hormone Frauen, keine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. Und weil das die Fragestellung war und weil es auch keine Patienten sein durften, die mitten in den Wechseljahren waren, hat man Patienten genommen, die um die 63 Jahre alt waren und diverse Vorerkrankungen hatten. Okay. Dann kam noch hinzu, dass sie Ergebnisse falsch ausgewertet haben. Aber auch die Ergebnisse, die sie hatten, wären eigentlich auch in statistische Prüfung gar nicht standgehalten. Also das wäre sogar das, was sie behauptet haben, was in den Zahlen stand, stimmte noch nicht einmal. Also das war ganz, ganz fürchterlich und es ist sehr, sehr unkoscher gelaufen damals. Das ist normalerweise, wenn ein unerwartetes Ergebnis kommt in einer großen Studie. Es war eine sehr große, sehr, sehr teure Studie. Ich glaube, das hat irgendwie 1 Milliarde US-Dollar gekostet. Damals in den Jahren, in den 90er Jahren. Und es gab noch nie so eine teure Studie und es wird auch nie wieder so eine teure Studie geben. Jedenfalls sind diese Ergebnisse, ohne dass das gegengeprüft wurde, weil es muss immer, wenn man irgendwas untersucht und es kommt irgendwas Unerwartetes bei raus, muss man erstmal sagen, okay, stopp, halte die Maschinen an, wir müssen erstmal gucken, was ist hier passiert, ne? Erstmal gegenprüfen lassen und dann können wir erstmal eine Entscheidung treffen. Und es war tatsächlich ein Studienleiter, der das festgestellt hat, da hat einen Artikel geschrieben und hat diesen Artikel zum Druck rausgegeben und hat dann erst den anderen Studienleitern Bescheid gesagt. Es war völlig unkonventionell, also es war völlig schräg, was damals gelaufen ist. Ich glaube, da hat aber selber nicht damit gerechnet, dass diese Ergebnisse so wie so ein Tschernobyl in die Frauengesundheit irgendwie explodieren würde und so nachhaltige Effekte haben würde. Ja. Wir wissen mittlerweile, es ist falsch.
Ja. Wann war das? In welchem Jahr?
2002.
2002, ja.
Ganz genau. Und mein Totschlagargument, was ich allen Frauen immer erzähle, die sagen, oh, ich habe immer noch Angst davor, ich sage, pass mal auf, ganz, ganz wichtig. Man hat in den USA mittlerweile Krankenkassendaten ausgewertet von 500.000 Frauen. Also eine 500.000 Frauen die Krankenkassendaten ausgewertet und man hat geschaut, wie ist es den Frauen ergangen seit 2002, die aufgrund dieser Studie aus Angst ihre Hormone nicht mehr genommen haben, bis jetzt, bis zum Jahr 2025 oder 2024. Und wie ist es den Frauen ergangen, die sich durchgesetzt haben und weiterhin ihre Hormone genommen haben?
Also den Hormonhaushalt wieder auf den ganz vorherigen genau. Stand gebracht haben.
Ganz genau. Also man hat also diese zwei Patientengruppen einfach mal statistisch oder in den Krankenkassendaten miteinander verglichen. Jetzt könnte man erwarten, dass alle die Frauen, die Hormone genommen haben, die haben alle Brustkrebs bekommen und sind gestorben. Aber nein, im Gegenteil. Die Frauen, die die Hormone weitergenommen haben, hatten weniger Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch weniger Brustkrebs als die Frauen, die nichts genommen haben. Mhm. Und weniger Darmkrebs und weniger Diabetes und weniger Osteoporose und weniger Demenz und weniger Harninkontinenz und weniger alles. Also ich glaube insgesamt eine 30-40% weniger Sterblichkeit. Und ich meine, das ist schon eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer und es entspricht auch den Dingen, die wir auch wissen. Und jetzt kommt ein ganz kleines, schmutziges Geheimnis. Ganz kleines, schmutziges Geheimnis.
Dafür sind wir sehr empfänglich.
Die meisten Gynäkologen geben ihren Frauen Hormonersatztherapie. Die meisten Gynäkologinnen nehmen das auch selber. Obwohl sie da vielleicht Hemmungen haben, das ihren Patienten zu geben oder ob sie dann das denen vielleicht nach 6 oder 7 Jahren wieder wegnehmen, da sehr vorsichtig sind. Aber unter uns Schulmädchen sozusagen, wir sind ja hier unter uns, jetzt kann ich das ja sagen, ja, dann ist es eher so, dass sie sehr großzügiger sind im Umgang mit den Hormonersatztherapie. Also da gibt es ganz, ganz viele Umfragen, die das belegen.
Frauen müssen aber wirklich manchmal überredet werden, ne? Also von einem Arzt. Also ich weiß noch von einer Freundin, die war da und der Arzt hat gleich gedacht, jetzt werden Sie nicht gleich aggressiv, wenn ich Ihnen das jetzt sage und so. Mhm. Und dann sagte sie, nee, klingt für mich gut, ich möchte gerne diese Hormone nehmen. Ja, warten Sie mal. Und sagt, nein, ich will es doch. Also, nein, weil er diesen Widerstand
so gewohnt
ist.
Ja, das ist es halt. Ja. Also,
aber was sagt denn die gynäkologische Fachgesellschaft dazu? Denn das mit der Studie erscheint ja total eindeutig. Es ist eine riesengroß angelegte Studie.
Ja.
Es erscheint ja relativ eindeutig für den Laien jetzt erstmal.
Ja, also die haben das auch gelockert. Die haben sich auch in den letzten paar Jahren offener auch dem gegenüber auch geworden, gegenüber der Hormonersatztherapie. Ja. Diese Prämisse, man soll die Hormone man darf sie nur 7 Jahre nehmen und dann nicht mehr. Ich glaube, davon haben die sich jetzt auch entfernt. Okay. Es braucht lange. Also in diesen Fachgesellschaften sitzen häufig noch ältere Menschen, die sich nicht so gerne umstellen, sagen wir mal so. Spielen auch Befindlichkeiten eine Rolle. Wer ist schon so lange in dieser Fachgesellschaft drin und der sagt so, also es ist.
Sind da sehr viele Männer oder,
ja,
oder auch gleich viele Frauen?
Nein. Es sind eigentlich der Großteil sind Männer, die dabei sind. Und, deswegen, also ich weiß, dass ich mich da mit unbeliebt gemacht habe, aber nicht bei allen. Also ich habe eigentlich dieses Buch geschrieben, weil ich habe gedacht, wenn die Frauen das alle doch selber wüssten und sie kämen rein in die Praxis mit diesem Wissen gewappnet, dann müsste ich doch gar nicht mehr Überredungsdienste leisten, sondern die Patienten wüssten einfach Bescheid und wüssten auch, ich will denen jetzt nichts Böses, sondern was Gutes. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, meine ganzen Kollegen würden sich freuen. Und tatsächlich, also es ist ungefähr, ich sag mal, 50% der Kolleginnen freuen sich auch. Und schreiben mir E-Mails oder Briefe und sagen, Gott sei Dank, Sie haben hier meinen Arbeitsalltag so erleichtert. Die Patienten kommen rein, ich muss nicht mehr den Erklärbär machen. Und das ist natürlich da schon sehr gut.
Ja. Ich habe auch schon von beiden gehört, dass eine Freundin war bei ihr Gynäkologin und der hatte aber dein Buch, hatte er Woman on Fire da liegen, meinte, lesen Sie das Buch, dann wissen Sie alles. Da gibt es aber auch die anderen, die sagen, das ist eine Frechheit, was die erzählt, denn Veränderungen in den Wechseljahren sind nicht alle auf hormonelle Veränderungen einfach zurückzuführen, deswegen... Ja, werden aber, viel zu schnell Hormone gereicht. Also du bist da so richtig in der Mitte.
Ich weiß, aber ich sage immer wieder, das sind die Ärzte, die das sagen, die haben sich einfach nicht richtig informiert. Das ist so. Also es ist tatsächlich so. Also ich weiß zum Beispiel vom Augenärzten, dass da ganz, ganz viele Veränderungen durch Hormonmangel kommen. Ich weiß von Orthopäden, ich hatte eine Frozen Shoulder, also quasi eine Kapsulitis, so eine Kapselgeschichte, ich konnte meinen Arm nicht anheben. Das ist völlig typisch in den Wechseljahren. Und hat auch gesagt, ja, das kriegen Frauen in den Wechseljahren. Oder er Herzrhythmus.
Das wusstest du doch aber selber.
Das wusste ich selber. Ich
habe
ja, und ich habe ihn gefragt. Ich habe gesagt, haben das viele Frauen so in meinem Alter? Dann sagt er, ja. Dann sagt er, ich hatte was mit dem Wechseljahren zu tun. Ach ja, ich glaube schon, kann schon sein. So, okay, super. Also hat mich jetzt nur nicht so interessiert, aber egal. Aber das Ding ist, man macht ja nichts verkehrt damit. Man macht, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir Hormonrezeptoren an jedem Gewebe an unserem Körper haben, vom Gehirn, von den Haarwurzeln bis hinunter zu den Faszien an den Fußsohlen, dann ist es klar, dass je nachdem, wie die Konstellation ist, dass wir Probleme haben können.
Ja. Testosteron jetzt wird massiv unterschätzt, sagst du, also als weibliches Hormon. Sache ist doch aber folgende, in Deutschland ist Testosteron als Hormon für Frauen gar nicht zugelassen, oder?
Richtig, genau. Es gibt nur Männerpräparate. Es gibt in Neuseeland und Australien mittlerweile ein Frauenpräparat, das nennt sich Androfem. Das gibt 5 Milligramm am Tag. Testosteron, glaube ich, kommt aus so einem Hubspender raus. Ich glaube, das ist so ein Gel oder ein Pflaster, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein Gel. Und das ist ganz schick und ganz vernünftig und das finde ich super. In Deutschland gibt es nur Männerpräparate. Also wenn wir sagen...
Die kannst du auch verschreiben? Also verschreibst du dann diese Männerpräparate, wenn du
auch,
meinst...
Ja.
Die Frauen brauchen Testosteron?
Genau, das mache ich. Oder ich schicke ein Rezept an eine Apotheke, was einzeln das anmischen kann. Das gibt's auch. Also es gibt Apotheken, die mischen das dann einzeln an. Mhm. Je nachdem, welche Stärke man haben möchte, dann halt für jede Patientin als Einzel-Individualrezeptur, wie sich das nennt.
Ja.
Das kann man auch machen. Wenn es heißt, ein Präparat ist nicht zugelassen, das Wort zulassen, das ist so ein bisschen so bei uns Deutschen, wir denken dann so Auto zulassen, wenn ein Auto nicht zugelassen, um Gottes Willen, dann darfst du das Auto nicht fahren. Das ist bei den Präparaten jetzt nicht so. Also das bedeutet einfach, dass wenn ein Präparat nicht zugelassen ist für Frauen, heißt es nicht, ist es verboten, dass Frauen das nehmen, sondern das nennen wir einfach Off-Label-Use. Das ist quasi, dass wir etwas nehmen, was gar nicht dafür gedacht ist, aber wir nehmen es aber für was anderes, weil wir wissen, dass das funktioniert. Das machen wir im Alltag ständig. Wenn wir zum Beispiel Essig nehmen zum Putzen, ist ja auch Off-Label-Use von Essig. Ne? Wird ja keiner sagen, um Gottes Willen, jetzt hast du Essig genommen zum Putzen, jetzt geht irgendwas kaputt. Nein, alles gut.
Oder was früher mal zum Putzen eigentlich gedacht und wir benutzen es auch noch zum Kochen.
Ja, oder so.
Ist es vielleicht so rum am Ende?
Oder die Zahnbürste, die du nimmst, um irgendwie Turnschuhe sauber zu machen, ist auch Off-Label-Use. Passiert nichts.
Ja, okay. Das heißt, man wird dann aber auch nicht dafür belangt, weil man sagt, ja, Moment mal, Sie haben aber bei dieser Symptomlage, haben Sie dieses Medikament, was gar nicht dafür das verschrieben. Das nicht. Also
nein,
so weit wird dann eine Ärztin in dem Fall nicht zur Rechenschaft gezogen.
Nein, das auf gar keinen Fall.
Okay. Kommen wir nochmal zu dieser Situation. Sexualität, Sex ist eingeschlafen bei Paaren, bei Frauen ab 45 gibt es ganz viele Gründe, eben auch teilweise hormonell, dass das einfach nachlässt. Das soll nicht so sein, das muss nicht so sein. Ihr sollt die Option haben, sagst du. Mhm. Und dass Frauen nicht diese spontane Lust empfinden auf Sex, das ist ja ein ganz großes Thema, was vielleicht am Anfang einer Beziehung, auch gerade wenn man jung ist, ja, vielleicht doch auch so der Regelfall ist und später dann aber nicht mehr. Das ist aber komplett normal. Sagst
du? Das ist komplett normal, ganz genau.
Und jetzt kommt es auf was an?
Also wir unterscheiden da die spontane und die reaktive Lust. Ja. Und die reaktive Lust ist eigentlich die normale. Das bedeutet, ich fahre jetzt nicht einfach durch die Stadt und kriege einfach ganz spontan irgendwie Lust auf Sex, sondern ich bekomme dann Lust, wenn es eine Reaktion ist auf etwas, was ich erlebt habe, was mir passiert ist, was uns passiert ist.
Wie der Cowboy aus Malta
beim neulich. Wie hieß der? Was du gesagt?
Brokeback Malta.
Finde ich herrlich. Das finde ich absolut super. Aber tatsächlich so als Reaktion da drauf. Ja. Also du kannst auch, also man spricht in dem Zusammenhang vom Kontext oder Situation. Man kann auch ganz normal Situation sagen. Und je nachdem, was für eine Situation man in seiner Beziehung ist. Sprich, wenn tagsüber alles gut war, die Stimmung mit dem Partner war gut, alles war wunderbar, da hat einen vielleicht mal um den Arm genommen, da hat einen vielleicht in der Stadt die Hand gehalten, da war vielleicht besonders lieb zu einem, dann sind das alles Dinge, die vielleicht für einen späteren Geschlechtsverkehr zuträglich sind. Und wenn man vielleicht anfängt rumzuknutschen, das als Reaktion da drauf, dass man dann irgendwie, dass dann die Lust auf Sex dann kommt, das würde man eher eine reaktive Lust nennen. Ne? Also was, glaube ich, viele nicht oder unterschätzen, ist diese ganze Vorgeschichte. Die muss stimmen, damit man Lust auf Sex bekommt. Anders gesagt, Vorspiel fängt dann an, wenn der letzte Sex aufgehört hat. Also quasi, verstehst du, was ich meine? Also das heißt, man muss ja eigentlich muss der ganze Tag in irgendeiner Form Vorspiel sein, wenn man Hoffnung haben möchte, dass man irgendwie Lust auf Sex bekommt.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ganz genau.
Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie die ganze Zeit aneinander rumfummeln soll, aber es geht darum, dass man das ist auch etwas, was ich in meinem Buch auch beschreibe, die sexuelle Temperatur einer Beziehung ist ganz wichtig, dass man schaut, wie spielt Sex eine Rolle bei uns generell, grundsätzlich oder gerade. Na, manchmal hat man Phasen als Paar, wo man sich nicht viel zu sagen hat.
Oft sind wir beide dann zufrieden damit, dass es einfach gerade mal tote Hose ist. Zufriedenheit ist ja das Wichtigste eigentlich.
Ja, eben.
Und wenn keiner etwas vermisst, auch okay.
Eben,
aber wenn einer es vermisst,
das ist eben,
dann gibt es ein Ungleichgewicht.
Dann gibt es ein Ungleichgewicht, ganz genau. Und dann gilt es eigentlich zu schauen, wie können wir das verändern. Womit man wenig Erfolg hat, ist mit Meckern. Na? Also ich hätte gern, warum willst du nicht, schon wieder, das ist nicht gut. Das führt zu sogenannten Sexknoten, ja, dass man sozusagen, dass man unter Druck gesetzt wird, dass man irgendwann denkt, okay, jetzt hast du halt mal Sex mit ihm oder mit ihr, damit mal Ruhe ist. Und dann denkt derjenige dann, oh toll, das ging ja leicht, das können wir direkt wieder machen. Und der andere Partner denkt, jetzt haben wir schon Sex gehabt, das will der schon wieder, was soll das? Wo man denkt, jetzt gibt er vielleicht Ruhe für die nächsten 2 Wochen und dann Pustekuchen.
Also das Verabreden ist auch nicht so richtig die gute Lösung. Oder das wirkt auch so ein bisschen zu geplant, ist auch irgendwie.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an.
Hört man also, ja manchmal als Tipp.
Also das ist, ja, es kommt drauf an. Also es gibt Paare, bei denen funktioniert das hervorragend, dass sie sagen, wir machen einmal die Woche, ich kenne ein Pärchen, die buchen sich einfach ein Hotelzimmer. Die gehen auch, buchen sich einfach ein Hotelzimmer, holen sich einen Babysitter für die Kids, buchen sich ein Hotelzimmer und fertig. Ob die da jedes Mal irgendwie miteinander schlafen, weiß ich nicht, aber die haben zumindest mal Ruhe.
Oder doch nur Let's Dance zusammen gucken.
Ja, ja, oder vielleicht einfach mal in so einen abgeschlossenen Raum sind, wo man irgendwie keine Wäsche machen muss oder sonst irgendwas. Man kann sich Roomservice bestellen. Ja, also so irgendwie, ich glaube, das ist dann vielleicht etwas, da erschafft man eine Situation, wo Sex vielleicht nicht mehr so ganz abwegig sich anfühlt. Ja, ich glaube, das ist glaube ich, so eine ganz wichtige Geschichte. Wenn es die ganze Woche über Scheiße war, weil man sich nur gestritten hat oder genervt war von dem anderen und man sagt, okay, man hat jetzt mein Date Night und man hatte eigentlich darauf überhaupt keinen Bock, ist es wichtig, dass man sich da, dass man vorher verabredet, auch wenn wir Date Night haben, das Ganze muss ergebnisoffen sein. Weil manchmal ist es, muss man ganz ehrlich sagen, ist man auch einfach zu müde.
Ja.
Man ist einfach zu müde.
Klar, Job, Kinder, allein das.
Es ist irgendwie, dann hast du, kommst du mal zur Ruhe, dann gehst du ins Kino, gehst ins Restaurant, dann kommst du eigentlich heim, dann denkst du, boah, jetzt war der Abend so schön, jetzt wollen wir sich einfach mal irgendwie uns einfach halten im Bett und zusammen einschlafen. Das klingt allein so sexy, dass man sagt, komm, das reicht, komm, wir schlafen einfach. Aber das ist auch ein Anfang. Also das fände ich immer noch besser, als wenn man sagt, das muss verkrampft irgendwie, das ist doof, das will keiner.
Ist vielleicht auch schon eine Form von Sex oder wo fängt Sex denn an?
So ist es, nein, weil du dann auch ein Connection mit dem anderen hast, wo du den anderen angucken kannst und sagen kannst, boah, und dich so sicher fühlst und so irgendwie geborgen fühlst, dass du sagen kannst, boah, ich habe jetzt keinen Bock, ich bin so müde. Und dass man einfach sagt, man knutscht vielleicht oder man hält sich einfach aneinander und man lässt das Ganze, den ganzen Abend oder die Nacht mal ein bisschen angenehm, ohne Druck auslaufen. Das manchmal reicht auch schon, dass irgendeiner plötzlich auf die Idee kommt, kurz vorm Einschlafen, ach, weißt du, so, ne, vielleicht dann doch. Also, ja. Ich glaube, das ist wichtig.
Es gibt ja schon so ein paar konkrete Dinge, du hast ja schon einige angesprochen, wie man auch nach vielen Jahren noch Lust aufeinander haben kann, wie man das schafft. Ne? Also Berührungen sind ganz wichtig.
Berührungen sind ganz wichtig.
Also wenn Paare jetzt zuhören, bitte berührt euch jeden Tag.
Genau, das
berühren, ist ganz wichtig.
Ganz genau. Das ist sehr wichtig. Das Berühren, das muss auch nicht in sexueller Absicht sein, sondern einfach nur sich anfassen. Ja. Ne? Das ist, ob man die Hand hält, ob man wirklich im Vorbeigehen, wenn der Mann am Computer sitzt und genervt ist, dann dem vielleicht einfach mal einen Nacken streichelt. Und oder als Mann, dass man sieht, die Frau ist gerade irgendwie am Abspülen oder sonst irgendwas, kommt und sie mal kurz von hinten umarmt. Das sind kleine Dinge, die einfach wortlos sagen, ich sehe dich, ich denke an dich, macht viel aus. Okay. Dann gibt es noch andere Techniken, die man machen kann. Eins ist der sogenannte 6-Sekunden-Kuss, dass man quasi, und das ist eigentlich, das hat 6 Sekunden hat jeder Zeit am Tag, ne? Dass man wirklich, dass man den anderen küsst auf den Mund und bis 6 zählt.
Okay.
Und durch diese, nicht einfach
das
diese.
Das klingt sehr technisch jetzt.
Ja, aber probier's mal auf. Da passiert etwas. Es passiert etwas auf molekularer Ebene. Wenn man den anderen wirklich so, nicht einfach so, sondern wirklich so länger die Lippen einfach dort verweilen lässt, über 6 Sekunden, werden die ersten Hormone mit Dopamin und all diese Dinge, diese Feel-Good-Hormone werden dann ausgeschüttet, Oxytocin, dass man eher das Gefühl hat, dass man mit dem anderen ein bisschen mehr verbunden ist. Mhm. Und wenn man sich nicht küssen kann oder mag, es gibt ja auch manchmal, dass einer, keine Ahnung, Lippenherpes hat oder so, okay, wir dürfen uns nicht küssen, oder einer ist erkältet, meine Güte, ja, dass man sagt, ob wir jetzt nicht gerade, dann kann man sich auch 20 Sekunden lang umarmen, ungestört.
20 Sekunden umarmen.
Genau, 20 Sekunden umarmen oder 6 Sekunden auf den Mund küssen, es macht viel aus. Und allein, dass man einfach diesen Ankerpunkt, glaube ich, einmal am Tag hat, da kann man einfach dieses Konzept des sich wieder Berührens einfach mit der Intention, den anderen einfach zu spüren, einfach wieder in die Beziehung hineinbringen, weil bei vielen ist es verloren gegangen. Mhm. Kinder, Krankheiten, Jobwechsel, Umzug, tralala. Ja, kann vieles passieren, dass man irgendwie aneinander vorbeigeredet hat über mehrere Wochen oder Monate, dass man sagt, wir müssen irgendwie wieder zueinander finden.
Aber das Bindungshormon, das wird doch vor allem bei Frauen dann ausgeschüttet, oder? Durch Küssen, durch Umarmen oder auch Sex. Oder dieses,
bei beiden.
Ich dachte, Oxytocin.
Oxytocin, genau.
Oxytocin. Das ist, ich dachte, das sei ein Frauending. Das kriegen vor allem Frauen immer. Mm. Die wollen immer eine Bindung nach dem Sex. Während Männer dann natürlich erstmal in dieses Loch fallen.
Das ist richtig.
Wobei neulich ein Freund mir gesagt hat, der kennt das Gefühl nicht. Habe ich gedacht, krass, hast du ein Glück? Ne, wirklich. Also, ich weiß von vielen Männern, danach ist erstmal gerade mal Sense. Da will man umdrehen.
Und dann, ja, das schlafen. Stimmt. Das stimmt.
Und der sagt, aber mir ist das nicht so. Da habe ich gedacht, krass.
Ja, das geht. Ich glaube, das ist ein bisschen Typsache auch. Ja, also, das ist je nachdem. Ich glaube, es ist ein bisschen Typsache.
Ja.
Also, ich glaube nicht, dass. Also, ein Mann wird genauso Oxytocin auch ausschütten. Ob das jetzt nach dem postorgasmisch ist beim Mann, sind wahrscheinlich andere Dinge, ne? Weil er dann wirklich da ganz andere. Also, müsste ich einen Urologen fragen, welche Hormone jetzt beim Mann ausgeschüttet werden. Postorgasmisch weiß ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich, dass sie dann ganz viele von denen einfach. Fahren alle Systeme erstmal runter.
Ja, und zwar so krass runter, ne? Und gelbe Frauen ebbt das ja immer so eher etwas langsamer ab.
Genau, ganz so. genau. Frauen sind ja eigentlich.
Hat die Natur sich aber nicht gut ausgedacht.
Ganz interessant. Ja, das fragt man sich aber auch. Die sind ja, Frauen können ja multiorgasmisch sein. Ja, sei es, dass sie quasi in Orgasmus sozusagen auf der Höhe des Orgasmus immer noch dann einen Orgasmus nach dem anderen bekommen oder auch, was es viel häufiger gibt, ist dieses Orgasmus bekommen und dann beruhigen die sich oder nach einer Minute könnten die eigentlich schon wieder. Also das ist so dieses. Mhm. Und das ist eigentlich sehr interessant. Interessant. Ne?
Ja,
also wurde sehr lange bestritten von der Universität, von der Wissenschaft, hieß es, multiple Orgasmen gibt es gar nicht, es gibt es, also die gibt es.
Ja. Aber das hat die Natur wirklich sich nicht gut ausgedacht, wenn man das berücksichtigt, was du auch sagst, nach dem Sex ist vor dem Sex.
Strange,
verstehst
ne?
du? Ja,
ja, also, das weiß ich auch nicht.
Wer weiß, wie das in 100 Jahren ist, ob wir da nochmal so Entwicklungen einfach durchgemacht haben.
Wer weiß.
Es geht natürlich auch in deinem Buch um die Frage, was ist eigentlich guter Sex? Wir müssen uns ja auch von gewissen Mythen, ich glaube auch von gewissen romantischen Mythen, müssen wir uns auch verabschieden, um auch mal wieder eine realistische, schöne Sexualität zu haben, die nicht so ist, wie wir glauben, dass sie sein müsste.
Genau.
Was ist so der größte Mythos, zu dem wir wirklich Bye-bye sagen müssen?
Ich glaube, dass es, oh Gott, da gibt es so viele. Ich glaube, dass man besonders hübsch, jung und gesund sein muss, um Sex zu genießen, das finde ich schon mal sehr gut. Das finde ich positiv. Ne? Das, also die meisten Menschen, die wirklich von sich behaupten, guten Sex zu haben, sind häufig 50 plus.
Ja.
Die haben häufig wirklich erst im Alter festgestellt, wie man richtig Liebe macht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wo sie wirklich eine Verbindung zum anderen Menschen aufbauen. Es hat wenig mit irgendwelchen Stellungen oder irgendwelchen Sachen zu tun, also Oralverkehr, Analverkehr, das ist gar nicht so, das macht gar nicht so, dass man sagt, oh, das war jetzt, das muss sein, sonst ist der Sex nicht gut, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Also es gibt viele Paare, die auch ohne eine Erektion wunderbar gut auskommen mit wo sie guten Sex miteinander haben oder wo die Erektion und ach, das ist, glaube ich, das ist ein Mythos, wovon sich alle verabschieden müssen. Und zwar müssen wir die armen Männer mal hier unterstützen. Also es ist tatsächlich so, dass es normal ist, dass die Erektion in ihrer Qualität während eines sexuellen Aktes, dass die Erektion nicht immer gleich bleibt. Dass sie sozusagen an Flughöhe verliert, ja, dass sie quasi sie aber ein bisschen nachlässt und dann sich wieder erholt und wieder nachlässt und erholt. Das ist völlig normal. Also vom Mann auch ab einem gewissen Alter auch zu verlangen, dass die Erektion einmal steht und dann steht die und dann ist alles wunderbar. Ist so super, wenn das so ist. Aber wenn es nicht so ist, ist das nicht schlimm. Das ist auch normal.
Das müssen Männer aber auch wirklich wissen.
Das müssen die wissen.
Sonst denkt man zwischendurch,
aber auch die Frauen
oh
wissen,
mein Gott.
Aber auch die Frauen wissen. Sonst denkt man, oh, der verliert jetzt die Erektion, der findet mich nicht so sexy. Das ist Quatsch. Es gehört dazu. Die Erregung, diese klassischen Erregungskurven von Masters und Johnson, dass man irgendwie, dass die Erregung ansteigt, steil ansteigt und dann ist man auf der Plateauphase und dann kriegt man einen Orgasmus und dann sinkt alles wieder ab. So, das ist das 0815, was man, glaube ich, gemessen hat an irgendwelchen 20-Jährigen oder was. Ja, aber die Realität ist anders.
War aber so das gängige Sexualmodell, dieses Vierphasenmodell.
Genau.
Das war in Stein gemeißelt,
richtig,
mehr oder weniger, oder?
Richtig.
Du versuchst daran.
Absolut. Aber nicht nur ich, also das haben tatsächlich auch Masters und Johnson ja auch gesagt. Die haben gesagt, es gibt Varianten hiervon und auch die sind normal, nur das hat irgendwie medial nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also die Erregung kann durchaus steigen und dann kann sie wieder abflauen, ne? Kann sie wieder steigen, wieder ein bisschen abflauen, dass man irgendwie drüber nachdenkt, was muss ich heute einkaufen und so. Also es muss alles gar nicht so ein richtig so ein Blockbuster-Sex sein oder sexuelle Erregung. Manche ist es so, dümpelt es so ein bisschen her und dann geht's hoch. Es gibt ganz viele Frauen, die auf der Plateauphase rumdümpeln und dann einfach merken, ach, ich pack's heute nicht, ich kann heute nicht zum Orgasmus kommen. Dann ist das aber auch okay. Ja. Völlig normal. Und bei Männern gibt es das auch. Das gibt's auch, dass sie Sex haben und dass sie irgendwie merken, auch ich muss heute nicht kommen und dann ist gut. Und das sprengt, glaube ich, so ein bisschen einen ganz großen Mythos, dass ein Mann immer zum Orgasmus kommen muss. Und das wollte ich eigentlich vorhin erzählen mit dem Berühren. Viele Paare haben Hemmungen, sich zu berühren, weil man Angst hat, wenn man den Mann anfasst, der kriegt jetzt eine Erektion und er meint, da muss jetzt muss irgendwas passieren. Und deswegen denkt man, ich will ihn nicht frustrieren, wenn ich ihn anfasse, dann kriegt er sofort einen Ständer und dann, oh Gott, und dann bin ich gleich in der Pflicht. Und man muss aber Frauen klar machen, nur weil ein Mann eine Erektion hat, bist du nicht in der Pflicht. Ein Mann hat keine Schmerzen, wenn er eine Erektion hat. Es tut ihm nicht weh.
Nach einer Stunde vielleicht.
Du musst ihn nicht erlösen davon. Ich sage immer, das ist wie so ein kleiner Hund, der sich freut, einen zu sehen. Und wenn man den Hund nicht beachtet, der geht zurück in sein Körbchen, dann legt sich wieder hin und gut ist. Und man muss es genauso sehen. Also man muss das gar nicht so als unbedingte Verpflichtung sehen, da jetzt diese Erektion irgendwie das Ganze zu erlösen, sondern das ist einfach so. Ja.
Ja, es ist doch manchmal ganz anders, als man denkt. Und du bist wahrscheinlich auch all die Jahre überrascht gewesen, in welch hohem Alter wir Menschen uns schlecht auskennen mit unserem eigenen Körper.
Total.
Oder?
Ja,
selbst
total.
Auch eine Frau mit, hier ist es nicht der Klassiker, viele Frauen könnten dir den Unterschied zwischen Vulva und Vagina gar nicht nennen.
Ganz viel.
Oder ist das nicht ein Klassiker?
Das ist ein Klassiker. Ein weiterer Klassiker ist, viele wissen nicht den Unterschied zwischen Eierstock und Gebärmutter. Das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich immer, dass sie dann sagen, ich habe Zysten an der Gebärmutter und ich sage, nein, das ist der Eierstock, die Gebärmutter macht keine Zysten, ach so, ja, irgendwas da unten halt. Und das sind ganz oft wirklich Akademikerinnen, ne? Also Menschen, die auch sonst ja wirklich da viel wissen, ne? Und das ist irgendwie so ein großer blinder Fleck. Das fand ich immer schade, eigentlich.
Ja, erstaunlich.
Ja.
Im Prinzip.
Ja, es ist schade. Also ich frage mich oft, ob das nicht an der Nomenklatur liegt. Das ist alles, bei den Deutschen ist es halt der mysteriöse Unterleib und Frauengeschichten und so, ne? So. Aber dass man irgendwie die Dinge beim Namen kennt. Also das ist das, was man in den USA, und da muss ich ja jetzt wieder auch zurück zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, die Amerikanerin an und für sich kennt den Unterschied. Sie kennt ihre Organe. Sie weiß, wie sie alle heißen. Sie weiß, wie alles aufgebaut ist.
Wirklich?
Das schon. Ja, weil du in den USA kannst du typischerweise dich nicht so auf den Arzt verlassen, weil du nicht immer die Möglichkeit hast, zum Arzt zu gehen. Ne? Ganz viele müssen ohne Arztbesuch auskommen, müssen sich selbst behandeln, gehen in die Drugstore, kaufen Dinge, die es bei uns sonst nur auf Rezept gibt.
Stimmt.
Ja, das
angefangen
ist
bei Melatonin.
Ja, genau. Also, kannst du dich erinnern, Melatonin, das war ja vor 20, 30 Jahren total verpönt, war in Deutschland verboten. Verboten,
weiß.
Um Gottes Willen. Das musst du dir heimlich aus den USA bringen lassen.
In so 200er Packung.
Ja, also das irgendwelche Drogendealer und jetzt kriegst du es ja überall beim DM. Ja, also wirklich, ist ja auch ein Hormon, Melatonin. Ne? Sagt ja auch, kräht auch keine Haare mehr danach.
Ja.
Ja.
Ja, und sag mal, dieses Wort Vulva hatte irgendwie einen schlechten Ruf in Deutschland, oder? Das Wort Vulva ist nicht besonders präsent gewesen in diesem Land.
Ist es überhaupt nicht. Das war auch eins meiner ersten Missionen, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, weil dass du quasi die Vagina von außen nicht sehen kannst. Du kannst nur die Vulva sehen. Und ich fand es so schlimm, weil irgendwie etwas, was keinen Namen hat, existiert nicht. Oder ist es nicht so, dass wenn es erst ein Wort für irgendwas gibt, dann kannst du es ja benennen, aber wenn es nicht mal ein Wort hat, ich fand das so für die Psyche von kleinen Mädchen irgendwie schlimm. Dass Jungs, die haben ihr Penis und dann hieß es, Mädels haben eine Vagina, ja, aber die haben auch eine Vulva. Ja, das fand ich so ein bisschen.
Da gibt es auch ein paar absurde Wörter, oder? Die dann stattdessen benutzt werden.
Für die Vulva?
Ja.
Ja, alles Mögliche. Also
deine Schnie oder was auch immer. Das fällt mir jetzt gerade ein.
Ah, ich weiß es nicht. Joni. Joni ist indisch.
Auch schon mal gehört.
Ja, also Muschel kenne ich ja auch viel im hessischen Raum. Muschel, die Muschel, Schnecke.
Danke. Ja,
alles Mögliche.
Ja. Sheila, wir müssen über einen Satz noch sprechen. Wo wir schon vom Penis sprechen, da gibt es einen ganz wunderbaren Satz, der uns, glaube ich, sehr viel auch über uns Männer verrät. Und zwar lautet dieser Satz: Der Penis ist das Schaufenster zum Herzen des Mannes.
Genau.
Habe ich den richtig zitiert?
Genau, den hast du richtig zitiert. Das ist sehr, sehr spannend. Also nicht nur, dass die Seelenwelt sich in der Erektion ausdrückt, das wissen wir ja, aber aus rein gesundheitlichen Gründen. Wir wissen, wenn es Erektionsstörungen gibt, dass das ein Hinweis sein kann auf eine frühe, nicht erkannte Herzkrankheit. Und zwar ist das so, so eine Erektion besteht ja aus ganz vielen ganz feinen Gefäßen, ganz, ganz feine, kleine, dünne Gefäßchen. Und die Herzkranzgefäße sind, glaube ich, viermal so groß wie die Gefäße im Penis. So, und wenn wir eine Arterienverkalkung haben, zeigt sich das als erstes im Penis.
Ja.
Und wir wissen, wenn ein Mann Erektionsstörungen hat, ist das häufig ungefähr 7 Jahre vor dem ersten Herzinfarkt. Deswegen ist es wichtig, darauf wirklich zu achten, wenn die Erektionsqualität nachlässt, einfach zum Kardiologen zu gehen und gucken zu lassen, habe ich bereits eine beginnende Arteriosklerose, weil dann kriege ich die Kuh noch vom Eis sozusagen.
Ja.
Das ist also so ein Warnzeichen. Der Penis ist ja sozusagen wie unser Kanarienvogel im Bergwerk. Ne? Wenn er umfällt, dann ist es.
Stimmt. Die Bergleute haben Kanarienvögel.
Ganz genau.
Oft mit unten, weil sie wissen, da ist jetzt gerade nicht genug Sauerstoff.
Richtig.
Was passiert mit dem
Kanarienvogel? Der Kanarienvogel, der reagiert auf den Kohlenstoffmonoxid, wenn er zu hoch wird, und wir Menschen bemerken das nicht, der fällt das erstes Tod um und dann weiß dann der Mensch, ich muss hier raus, weil man merkt nicht, wenn es zu hoch wird, und dann würden die anderen Menschen auch in Ohnmacht fallen und auch sterben. Also insofern, da ist der Penis, funktioniert sozusagen als der Kanarienvogel, auf den es dann zu hören gibt. Und das ist ganz wichtig.
Um aber in Warnung zu geben, sag mal, wie viel Prozent ungefähr, was hast du von den männlichen Kollegen dann auch schon gehört, sind bei einer Erektionsstörung psychisch? Das ist wahrscheinlich schon auch ein Großteil. Wir müssen nicht Sorgen haben, dass wir jetzt alle in 7 Jahren umfallen.
Nein. Ja? Ich denke, bei dem Mann, wo das jetzt auftritt, wo es sonst die ganze Zeit nicht war. Also ein Mann, der psychische Erektionsstörung hat, hat sie wahrscheinlich schon sein Leben lang.
Okay.
Also insofern ist das für ihn nichts Neues. Aber ich denke mal, ein Mann, der Mitte 40 ist, der vielleicht nicht ganz so gesund lebt, der vielleicht doch nicht so viel Sport macht, der vielleicht auch noch Zigaretten raucht, wo das passiert. Ich glaube, das ist höchste Eisenbahn, sich das mal untersuchen zu lassen. Mein Gott, wenn man zum Kardiologen geht und er sagt, du bist kerngesund, ist doch super. Aber einmal nicht hingegangen, ist vielleicht nicht ganz so gut.
Es ist eine Sache der Haltung, wie wir auf die Dinge blicken und dass wir uns nicht von irgendwelchen Mythen steuern lassen,
Richtig. Sondern
wieder mehr, wie es ja auch immer heißt, in unseren Körper reinhören. Denn niemand weiß besser, was wir brauchen, was wir wollen, als wir selbst,
genau. Wenn
wir es schaffen, da durchzudringen.
So ist es.
Und du räumst mir ein paar von diesen Mythen auch in diesem Buch natürlich wieder auf und sagst auch gerade Frauen dann ab 40, 45, wenn die Lust nachlässt, A, das ist das Normalste von der Welt. B, es gibt Gründe. Und C, man kann da auch tatsächlich etwas tun. Und dann habt ihr noch ein Leben lang so viel mehr Spaß. Und Sex ist im Prinzip wichtig und ein Indikator für Gesundheit.
Genau,
sogar. Richtig.
Und es ist eine Kommunikation. Es gibt eine Kommunikation im Schlafzimmer, wenn die Gefühle zwischen zwei Menschen, wenn Worte schon nicht mehr ausreichen. Da findet Sex eigentlich seine Daseinsberechtigung, wo man einfach Dinge ausdrücken kann, die, für die es keine Worte mehr gibt, wo dann die Moleküle der Menschen sich vermischen mhm. und miteinander spielen und man gemeinsam eine neue Welt kreiert für ja. eine Zeit.
Schiele hat gesagt, die Menschen, die sagen, ich habe richtig guten Sex, sind meistens über 50.
Richtig.
Die Jungen sagen, das will ich auch.
Genau, ganz genau.
Also, ganz macht genau. euch schlau. Sheila, ich danke dir für die Begegnung.
Oh, ich danke dir
auch sehr.
Sehr
schön.
Das, ich fand das auch ganz toll.
Ja, hat Spaß gemacht wieder. Hat richtig Spaß gemacht. Und dann sage ich ja, bis bald mal wieder.
Yes, bis bald. Danke für die Einladung. Das war schön. Ich konnte mein ganzes Herz hier ausschütten. Das war toll.
Es gibt ja noch so viel zu ergründen.
Das ist richtig.
In jedem von uns.
Richtig.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich stand mit einem Bein im Grab, so ist das, ja. Sie hat mir ein neues Leben geschenkt und hat bewirkt, dass ich dieses Leben behutsam und achtsam führen kann.
Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wer in eurem Leben wichtig war? Gibt es da vielleicht einen ganz besonderen Menschen, ohne den ihr heute nicht die Person wärt, die ihr seid? Genau darum geht es in dem Podcast Mein Mensch. Jede Folge erzählt von einer Begegnung, die ein Leben verändert hat. Manchmal geht es um Leben und Tod, manchmal ist es nur ein Satz oder eine kleine Geste, die Großes bewirken.
Er blieb vor mir stehen und setzte sich ohne Worte neben mich und hat ein Taschentuch rausgeholt und hat mir daraus eine Tulpe gemacht.
Mein Mensch. Begegnungen, die das Leben verändern. Ab sofort gibt's wieder jeden Mittwoch eine neue Folge in ARD Sounds. Ich bin Natalia Juselewitsch und ich freue mich schon, unsere neuen Geschichten mit euch zu teilen.